Okay, super. Also schön, dass mal hier zu sein. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste nicht, wo ihr eigentlich lebt, als ich diesen Hemsbach gehört habe, ja. Und wo ich dann meiner Frau gesagt habe, ja, da bin ich dann in Hemsbach. Da wusste sie auch nicht, wo das ist, ja. Und noch lustiger ist, was echt charmant ist, und das ist auch mit ein Grund, warum ich gleich gedacht habe, da muss ich unbedingt hinkommen, weil ich habe zwei Töchter, 18 und 20 Jahre alt, und meine größere Tochter, die 20-Jährige, die studiert in Heidelberg. Und wo ich dann gesehen habe, dass das so direkt dicht beieinander ist, ich war nämlich gestern, habe ich sie noch besucht in Heidelberg, das war echt klasse, und das war natürlich richtig, also danke euch, dass ihr da so dicht bei meiner Tochter lebt, ja, das wollte ich mal kurz bedanken, das ist richtig gut, ja. Es gibt ja manchmal Veränderungen, die passieren und man weiß gar nicht genau warum. Das Leben ist eigentlich voll davon, dass irgendetwas, wir haben etwas geplant, dann geschieht etwas und es ist anders als das, was wir geplant haben. Und häufig ist es ja so, dass man durch die Veränderung erst wahrnimmt, wie Gott darin anfangen will zu handeln. Und dass das von uns geplante Vorgehensweise gut war, dass Gott es verändert hat, damit es zustande kommt, was Gott vorhat. Ja. Und vielleicht ist es heute auch so ein Momentum hier. Ihr habt was geplant, so ganz genau. Ihr wolltet überregional das machen. Das hat sich jetzt so nicht gezeigt. Jetzt seid ihr hier mehr aus der Gemeinde, bis auf euch beide, ja. Ich glaube, da liegt was drin, was Gott auch berühren will, bewegen will unter euch. Und ich möchte ganz gern zwei Bereiche, große Bereiche ansprechen. Das eine ist grundsätzlich ein paar Dinge, was Leiterschaft betrifft. Das ist das, was euch damit beschäftigt. Und das zweite ist ein bisschen grundsätzlich etwas zum fünffältigen Dienst, weil das auch mit Leiterschaft zu tun hat. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir so eine kurze Zeit noch innehalten. Ihr habt bestimmt einen vollen Tag gehabt, beziehungsweise gestern, volle Woche, sagen wir mal so rum. Und dass wir nochmal kurz innehalten, einmal sagen, Herr, das, was du heute für mich so hast, was du ansprechen willst, da bitte ich dich auch, dass du hineinsprichst in mein Herz. Das ist sehr wichtig. Informationen sind gut und nett und schön, aber Informationen kriegen wir so viele. Wichtig ist, dass du etwas bekommst, was mit Weisheit verbunden ist, wo du merkst, hier ist eine Inspiration, eine Weisung von Gott, die mir Weisung und Weisheit gibt für mein Leben. Das kann in unterschiedlichsten Bereichen sein. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass es in dem Bereich der Leiterschaft bei euch heute Gott etwas in euer Herz hineinlegt, wo ihr merkt, hier hat Gott etwas gegeben, was einfach sehr wertvoll ist. Und damit wir in diesen Bereich so hineinkommen, fände ich es gut, eine kurze Zeit der Stille, so 2, 3 Minuten, wo jeder von sich nochmal einfach zu Gott kommen kann und sagen kann, Herr, ich komme jetzt und vielleicht musst du das ein oder andere ablegen ans Kreuz oder sonst wo du sagst, das möchte ich jetzt mal weg zur Seite legen, um mich ausrichten auf das, was du heute in mein Herz hineinlegen möchtest. Ja, lasst uns da einen kurzen Moment der Zeit nehmen. Für den Tag, danke dir für die Zeit, die wir hier miteinander verbringen dürfen. Wir bitten dich, dass du sprichst in dem Bereich, was heute für jeden Einzelnen, aber auch für das Miteinander, für die Gemeinde von Bedeutung ist, was wichtig ist. Herr, wir sagen dir, wir wollen nicht das hören, was uns gefällt, sondern wir wollen das hören, was du uns zu sagen hast. Herr, und das ist so wichtig und danke, dass du jetzt da bist. Amen. Gut, ich möchte mit Folgendem anfangen. Es gibt etwas, was in deinem Leben passiert ist, das ist was ganz Besonderes. Das ist super, super, super wertvoll. Und ich nenne es den HR. Wie bitte? Hessischer Rundfunk. Ich wollte gerade sagen, was bietet ihr denn an? Ich habe noch was Besseres. Und vor allen Dingen gibt es an dem HR etwas ganz Besonderes. Und es ist das H. Dieses HR ist eine Bibelstelle aus, mal schauen, wer das weiß, 2. Timotheus 1, Vers 9. Weiß jemand, was da steht? 2. Timotheus 1, 9. 2. Timotheus 1, Vers 9. Da heißt es, Gott hat euch gerufen, hat dich berufen, Entschuldigung, mit einem heiligen Ruf. Mit einem heiligen Ruf. Wisst ihr, es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Ruf und einem heiligen Ruf. Wenn deine Mutter dich gerufen hat zum Essen und hat vielleicht gesagt, Klaus oder Karlfried oder Wolfram, wir kennen uns ja schon seit vielen Jahrzehnten, muss man sagen. Ist auch ganz interessant, dass wir immer wieder hier so zusammenkommen. Entschuldigung. Da hat Gott dich vielleicht gerufen, da hat dich deine Mutter gerufen und gesagt, Wolfram, komm zum Essen. Und dann konntest du überlegen, möchte ich diesem Ruf jetzt folgen oder nicht, ja. Und so wie ich den Wolfram kennengelernt habe, war das mal so. Ich kenne ja deine Eltern, den Theo kenne ich auch noch gut, deinen Daddy und so. Und wenn ich überlege, dass ich deinen Daddy kennengelernt habe, da war der jünger als wir heute, Wolfram. Das ist echt schlimm, gell? Wie man so älter wird. Und das ist doch interessant. Dann ruft dich irgendeine Stimme, zum Beispiel deine Mutter oder Vater, und du kannst überlegen, folge ich jetzt diesem Ruf oder nicht. Das sag mal, das ist ein Ruf, der ist jetzt okay. Aber es gibt einen Ruf, der war ganz besonders wichtig in deinem Leben, der hat alles verändert. Dieser Ruf, wenn er in dein Leben hineinkommt, kommt einer heiligen Beschlagnahmung gleich. Bewusstsein zu haben als Christ, was Gott sich eigentlich unter heilig versteht, ist sehr, sehr wichtig. Ich kann darauf nicht groß eingehen, aber wir merken, in unserer heutigen Zeit, in der westlichen Kultur, wohl bemerkt, ist in anderen Kulturfeldern preist den Herrn anders, in der westlichen Kultur, auch in Deutschland und so, eine unglaubliche Oberflächlichkeit an mangelndem Bewusstsein, was überhaupt heilig ist. Ich möchte mal mit zwei Begriffen heilig übersetzen. Heilig ist zum einen das absolut Wichtige. Ja, man könnte jetzt den ganzen Vormittag nur über das Thema heilig verbringen, aber ich sage jetzt mal ganz simplifiziert auf den Punkt gebracht, das ist ganz, ganz, ganz besonders wichtig. Wenn der heilige Ruf an dein Leben erschallt, ist es nicht so, wie wenn die Mama ruft zum Essen, ob du es machst oder nicht, es hat nicht eine große Tragweite auf dein Leben. Aber wenn der heilige Ruf kommt und sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, du bist ein Geschöpf, das mich noch nicht kennt. Komm und folge mir nach. Haben wir gestern darüber gesprochen, wie Petrus so von Gott gerufen worden ist, von Jesus. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Das ist der heilige Ruf. Komm zu mir und folge mir nach. Der heilige Ruf, der dein Leben von diesem Punkt an völlig verändert. Ich kann mich noch eben erinnern, mit 17 Jahren, wo ich zum Glauben kam. Ich bin in Freiburg aufgewachsen. Meine Eltern sind dann umgezogen nach Denzlingen. So ein kleines Städtchen da bei Freiburg. Und dann habe ich so überlegt, wo kann ich neue Freunde gewinnen? Ich war 17 Jahre alt und bin in den Leichtathletikverein gegangen. Und da habe ich einen Freund kennengelernt, der heißt Axel. Ist mal super, dass jemand da ist, der einen Axel kennt. Das ist echt stark. Der heißt Axel. Und dann hat der Axel zu mir gesagt, ja, wollen wir mal einen Berglauf machen? So im Schwarzwald, so diese Hügel darauf oder Berge rauflaufen. Und dann haben wir uns getroffen, verabredet zu einem Berglauf und er war deutlich fitter als ich und dann hat er eine große Bibel dabei gehabt, die Jerusalemer Studienbibel. Ich habe mit dem Glauben überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich habe noch nie groß eine Bibel in der Hand gehabt. Wenn du mir gesagt hättest, Jesus ist der Großvater von Mohammed oder dessen Brüder oder Zwillinge, du hättest mir alles erzählen können, ich hätte nichts gewusst, nichts. Es ist übrigens auch erschreckend, wie man ganz normal groß werden kann und man hat absolut keine Ahnung von den elementarsten Dingen des christlichen Glaubens. Ja, und dann plötzlich hat er eine Bibel dabei gehabt. Ich dachte, was hat er in der Bibel? Und während wir den Berg so raufgelaufen sind, weil er so auf Wettkämpfen ziemlich fit war und ich war mehr so normal und ich hechelte so und er schlug die Bibel auf und fing an, aus dem Wort Gottes so zu lesen, aus der Bibel zu lesen. Und eins wusste ich, der Mann ist von etwas, damals 17 auch gewesen, der ist von etwas begeistert. Und dann hat er mich einmal im Leichtathletikverein gefragt, Stefan, willst du mal mitkommen auf eine Evangelisation? Und ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was heißt Evangelisation? Und da habe ich ihn gefragt, gibt es da Frauen und Bier? Und er hat gesagt, ja, das gibt es da alles. Und so hat es ein bisschen so gedehnt. Und dann gab es große Sammelbusse und dann war im Kaiserstuhl, gab es dann einen Ort, da war ein großes Zelt aufgestellt. Und da hatte Gerhard Bergmann, ich weiß nicht, wer den von euch noch kennt, 1981 war das, September 81, der hat dort gepredigt. Und ich saß ganz hinten, waren ein paar tausend Leute in dem Zelt und dachte, ja mei, Frauen sind schon da, habe mir anders vorgestellt, Bier gibt es irgendwie keins und was ist das und so, saß ich ganz hinten. Und dann während seiner Verkündigung kam dieser Schock des heiligen Rufes. Ich habe plötzlich gemerkt, wie sich Christus, ich habe ja gar nicht gewusst, dass Jesus auferstanden ist, dass er existent ist, dass er lebt, dass er einen Anspruch auf mein Leben hat. Dann trat er plötzlich hervor, das war mehr als Gefühl, es war mehr als Kopferkenntnis, es war das Angesprochenwerden von dem Geist Gottes, von Gott in das Innerste deines Wesens, in den Kern deines Wesens hinein. Und dann kam dieser Ruf und sagt, Jesus hat sich richtig gesagt, ich bin der Auferstandene, ich bin der Heilige, komm und folge mir nach. Und ich wusste, wenn ich Christus jetzt nicht nachfolge, ich bin für immer verloren. Das ist nicht unser Thema heute, aber ich möchte deutlich markieren, die Hälfte unserer Bevölkerung, ich gehöre dazu, kommen nicht über die Botschaft zum Glauben, Gott ist so liebevoll, kommen in die liebende Arme des Vaters. Es gibt für Menschen, gibt viele Menschen, für die ist das eine ganz große Offenbarung, das stimmt ja auch. Ich will damit da nichts relativieren. Aber es gibt auch die Botschaft, dass wenn du das nicht tust, dass du verloren bist. Denn mir ging es sehr gut. Ich war von mir total überzeugt. Ich habe mal den Spruch rausgelassen, ich bin die Atomuhr, die Zeit richtet sich nach mir. Ja, so halt. Mir ging es gut, ich empfand mich als geliebt, Elternhaus, alles sehr positiv gewesen. Ich hatte keine Krise. Und wenn du dann kommst mit der Botschaft, na, du brauchst aber was, weil ich in ein Defizit an dir appelliere, die jetzt in dir liegt und du fühlst dich wirklich gut, dir geht's gut, dann kommt es nicht gut rüber. Wenn ich aber eine Offenbarung bekomme, du bist ohne Gott, bin ich verloren, ist was anderes. Dieser heilige Ruf, der hat sich so in meinem Leben ereignet und hat mein komplettes Leben verändert. Irgendwo, ich kenne dich nicht, ereignete sich in deinem Leben der heilige Ruf. Dieser ganz besondere, außergewöhnliche, faszinierende Ruf Gottes. Und wenn Jesus dich und mich beruft, dann beruft er uns in eine Bewegung hinein. Kein Stillstand. Stillstand ist bei Christus nicht möglich. Obwohl wir eine große Sehnsucht nach Stillstand und Ruhe haben, auch im christlichen Kontext, ein großes Problem. Ich habe 20 Jahre lang Gemeinde geleitet, von 52 auf über 500 Mitglieder. Ich war von morgens bis abends wirklich in Gemeinde voll im Herzen dabei, bin nach wie vor begleite ich da einige der zentralen Leitung in der Gemeinde. Ich mache das mit großer Leidenschaft und Freude und ich weiß, in der Gemeinde gibt es diesen inneren Drive, sich nicht mehr bewegen zu wollen. Da brauche ich nicht die bösen anderen, da brauche ich nicht die Hemsbacher, die nicht weiter wollen oder können oder irgendwas, euch, sondern ich kann mich selber anschauen, ja, und weiß, es ist wirklich so, da ist dieses Innere da, ich will mich einfach mal hinsetzen und gar nichts machen. Und es ist so wichtig, dass der Heilige ruft, der uns immer wieder ruft, in die Bewegung hinein. Denn Christus macht ja Folgendes, er sagt zu Petrus symptomatisch, also spricht uns an und sagt, komm zu mir und folge mir nach. Komm mit mir in eine Bewegung. Und genau so war das ja dann. Jesus ging mit den Jüngern durch die Dörfer hindurch und sie waren in Bewegung mit ihm. Und dieser heilige Ruf setzt uns in der Tat in Bewegung. Der heilige Ruf, der verändert uns. Das ist diese heilige Beschlagnahmung. Also das ist das Erste. Der heilige Ruf in deinem Leben ist das ganz Besondere, was sich bei dir ereignet hat. Und jetzt kommen wir aufgrund von diesem heiligen Ruf in eine Gemeinde hinein, in Christliches hinein, zu Geschwistern mit hinein. Wir werden in die Ekklesia, in die Gemeinde Christi gestellt. Und wir bekommen nach 5 oder 10, 15 Jahren, bekommen wir viele Dinge mit, in 20, in 30 Jahren, manche noch länger von uns, wo man so ab und zu mal innehält und dann blickt man vielleicht zurück und sagt, was war das denn jetzt alles? Was ist denn das jetzt, was hier eigentlich passiert? Was ist das, was sich hier ereignet? Wie sollte eigentlich Leiterschaft aussehen? Und wir fokussieren das, was da passiert, ist sehr viel, was mit uns passiert, wenn wir in die Jüngerschaft kommen und gehen. Ich möchte jetzt nur diesen einen Punkt der Leiterschaft forcieren, weil das ja der Bereich ist, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, stärker. Also vom heiligen Ruf, du bist gerufen, du kommst hinein etwas. Jetzt ist die Frage, wie sieht denn in das, wo dich der Herr in seinem heiligen Ruf hineingerufen hat, in diese Bewegung, wie sieht denn hier jetzt Leiterschaft aus? Und ich möchte zwei kurze Dinge skizzieren diesbezüglich. Das eine ist, es gibt ein Leiterschaftsverständnis, das ist durchaus so gekennzeichnet. Das heißt, oben ist der Leiter und unten ist die Basis oder wie auch immer man das nennt. Oben ist der König, oben ist der Monarch, der Herrscher, der Führer und so weiter. Dann gibt es ein anderes Leiterschaftsverständnis, das geht genau in die andere Richtung. Ich skizziere das mal so in diesen plakativen beiden Extrembereichen. Das ist der Leiter, in dem man sagt, also du bist der Knecht alle, der Diener alle. Du bist der, der ganz unten ist und die Lasten aller so trägt. Die Frage, die spannend ist, welches Bild ist biblisch? Und da gibt es eine klare Antwort. Ja? Und das ist ein Riesenthema. Biblisch ist, das soll ein Kreuz sein und gleichzeitig ein Plus. Biblisch ist beides. Und da möchte ich etwas verharren. Man kann bei Christus eindeutig beides erkennen, und zwar in höchster Potenz, in höchster Klarheit. Das war bei Jesus nie unklar, wer der Chef bei den 12 ist, nie. Nicht annähernd, gibt es nicht annähernd einen Ansatz. Das war eindeutig, es gibt hier einen Leiter in einem eindeutigen Bereich, er ist der Rabbi, dann erkennen sie, er ist Gott, er ist Christus, der Heilige, bekennen Dämonen, wir wissen, wer du bist der Heilige. Also Christus war eindeutig oben gesetzt. Das ist natürlich jetzt im Neuen Testament, in dieser Intensität, genauso wie hier, schaffen wir das gar nicht, das sind wir auch nicht. Wir sind nicht in dieser Intensität, ist ein Mensch oben ganz gesetzt. Und doch gibt es Leitung im Plural, komme ich noch drauf, die gesetzt ist, etwas zu leiten. Die Charakterkriterien aus 1. Timotheus 3, die euch wahrscheinlich vertraut sind, wie ein Leiter zu sein hat, ein Ältester oder ein Diakon. Erst werden die Ältesten angesprochen, dann die Diakone. Es ist sehr ähnlich. Bei den Ältesten ist interessant, es gibt kein einziges Charisma-Kriterium, das hier angesetzt wird. Er muss in Sprachen beten, er muss Zeichen Wunder vollbracht haben, er muss prophetische Begabung haben. Er ist überhaupt nichts genannt davon, nichts. Sondern was genannt ist, ist durchweg 10, 15 Charakterkriterien. Er soll kein Alkoholiker sein. Er soll Mann einer Frau sein. Er soll einen guten Leumund haben. Wenn ihr das durchliest, das sind alles Dinge, wenn du normal als Mensch bist, ich will mal sagen, Wolfram, wie ich dich kenne, du bist es. Das ist nichts Überirdisches. Dass ich kein Säufer bin, dass ich kein Schläger bin, dass ich nicht dich betrüge, dass ich nicht den Nachbarn den Garten anzünde, dass ich nicht ein Auto zerdepper, dass ich kein Raufbold bin, dass ich nicht keine kriminelle Vergangenheit habe im Sinne von Altlasten, die überall, wo Menschen sagen, der hat eine Blutspur hinterlassen. Da ist nichts Außergewöhnliches. Das ist einfach nur ein loyaler Charakter. Das ist nicht perfekt, das ist nicht angesprochen hier. Und diese charakterlichen Eigenschaften, warum sind die so wichtig? Warum sind sie so wichtig? Sie sind deswegen so wichtig, weil genau das Leitung ist. Wenn Leitung nicht das wäre, dass auch Leiter leiten und führen, wären die charakterlichen Kriterien gar nicht so wichtig. Die charakterliche Integrität ist wichtig, weil die Leiter was zu sagen haben. Und damit sie das nicht missbrauchen, Macht missbrauchen, irreführen, vielleicht narzisstische Tendenzen in ihnen, also Selbstverliebtheit in ihnen kultivieren und hochleben lassen. Damit dies alles nicht passiert, kommen diese Charakterkriterien. Deswegen sind sie so wichtig. Sehr wichtig, das wahrzunehmen. Das Zweite ist, oder das Weitere ist, dass Jesus Christus hingeht und sagt, ich gebe mich ganz hin. Ich bin gekommen zu dienen, um mich hinzugeben für euch. Auch in einer Intensität, genauso wie hier, auch in einer Intensität können wir nicht mit dabei sein. In dieser Fokussierung von Intensität, wie sich Christus ganz hingibt. Aber ein Stück weit für uns ein Beispiel dafür, ein guter Leiter, ein guter Führer, ein guter Mensch, der Gemeinde vorsteht oder die Gemeindeleitung, das sind Menschen, die im Herzen anderen Menschen dienen wollen. Mit dem dienenden Herzen. Das wird auch sehr deutlich angesprochen, wenn man 1. Petrus 5 zum Beispiel nimmt, wo Petrus sagt, ich als Mitältester spreche euch Ältesten zu, weidet die Gemeinde Christi, die Gemeinde Gottes, unter die Gott euch ja gesetzt hat, wo ihr hineingenommen seid, nicht aus Zwang heraus, sondern freiwillig. Weiden heißt, ist ein sehr interessanter Begriff, wo beides umschließt. Ein Hirte weidet, indem er die Schafe auch mal auf den Arm nimmt, indem er die Schafe schützt. Aber der Hirte schützt nicht nur Schafe, indem er ihnen sorgenvoll oder fürsorglich zuspricht, sondern es kann auch sein, dass er wirklich mal Eckdaten setzt. Das ist auch wichtig. Diese beiden Bereiche, ich weiß, dass das viele nicht so ganz mögen, die muss man zusammenkriegen. Und weil die sogenannte Paradox, da komme ich noch drauf, das ist ja in sich ein bisschen, wirkt es widersprüchlich. Das ist nicht einfach. Weil es so ist, deswegen sind wir darauf angewiesen, dass wir nur in Christus, in der neuen Identität es schaffen. Es gibt ein Bibelwort, das hier sehr gut das miteinander verbindet. Das ist Epheser 5, Vers 20 folgendes, wo es einmal heißt, ihr sollt einander in der Furcht Christi euch begegnen. Seid einander untertan, hypotasso, hypo-untertasso, unter hypotasso, unterordnen. Hypopotamus ist das Pferd, das unter dem Fluss ist, das Nilpferd. Der Hypo heißt wirklich unter. Seid einander untertan in der Furcht Christi. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das funktioniert ohne Ehrfurcht nicht. Liebe, ich sag's mal überspitzt, reicht hier nicht aus. Sondern die Furcht Christi ist was anderes. Die Furcht Christi heißt, ich kenne jetzt nochmal dich, Wolfram, deswegen nehme ich dich jetzt als Beispiel namentlich. Ja. Wenn ich jetzt hier ein Teil in der Gemeinde bin, oder Wolfram ist ein Bruder im Herrn, ich bin mit dabei. Wolfram ist anders als ich, da gibt es Dinge, wo wir vielleicht anecken, wo wir unterschiedlich sehen. Und jetzt habe ich aber das Gebot des Herrn, dass der Herr sagt, ihr müsst euch einander ehren, wertschätzen, achten. Das ist die Frage, wie reden wir übereinander, wie reden wir miteinander, wie rede ich über meinen Bruder, wenn er nicht zuhört oder andere. Das sind ganz wichtige Punkte. Das funktioniert im christlichen Kontext dann recht gut, wenn ein Bewusstsein da ist, der Ehrfurcht Gottes, dass es wirklich vom Herrn, dem Herrn sehr wichtig ist, dass wir uns einander fördern und unterstützen. Genauso ist Ehrfurcht sehr wichtig, dass wir sagen, wir müssen auch bereit sein, klare Ecklinien und Eckdaten zu ziehen, klare Leitungsebenen reinzunehmen, also Wahrheiten zu setzen, Wahrheiten zu benennen, ohne da Abstriche von zu tun. Deswegen gehört es beides zusammen. Wer sagt, na, das Paradox, das hört sich so unbiblisch an, scheinbare Widersprüchlichkeit, wenn man so paradox übersetzt, da muss ich euch sagen, das ist ziemlich wichtig als Christen, dass wir das checken. Denn Christus selbst ist für uns nicht verständlich. Wir verstehen das nicht. Für uns ein Paradox. Das heißt nicht, dass Christus paradox ist, aber wir können es anders nicht verstehen. Denn du kannst nicht verstehen als Mensch, wie kann Christus gleichzeitig Gott sein und gleichzeitig Mensch. Denk mal darüber eine Stunde nach. Denk mal darüber nach, als Christus am Kreuz hing oder als Christus sich ganz als Mensch hingibt, wo ist er als Gott in diesem Moment? Wie können wir das fassen? Das können wir nicht fassen. Also er war ja gleichzeitig noch Gott, der Allmächtige. Er sagte nicht, dass er entäußerte sich, er gab sich auf, entäußerte sich und ging ins Menschsein hinein, aber er war gleichzeitig in dem, wo er Mensch war, auch noch Gott. Also da merkst du in ganz vielen Bereichen, wir können das zusammen nicht fassen, weil unser menschliches Gehirn, unser Verstand, diese Majestät, die Architektur, wie Gott die Dinge geschaffen hat, miteinander nicht verschaffen und sehen können. Deswegen ist hier in dem Miteinander sehr wichtig. Ich weiß, dass es in beiden Flügeln natürlich Extreme gibt. Und wir sind, denke ich, so gut wie alle, so viele Jahre schon mit Gott unterwegs, dass wir wissen, das eine oder andere hat uns da oder dort geprägt. Dann gibt es ja diesen bekannten Pendelschlag, wenn man zum Beispiel eine Gemeinde hatte, die sehr hierarchisch geprägt war, sehr mit Machtmissbrauch und einzelne Gemeindeleiter und Pastoren, die kannst du ganz unterschiedlich nennen. Ja. Das ist gerade Wurst, ja. Wo Macht nicht definiert wird, wird übrigens Macht immer missbraucht. Deswegen muss man über Macht reden, da muss man lehren drüber, muss man sprechen drüber, das muss man ansprechen. Ja. Wenn das nicht gemacht wird, dann kannst du sicher sein, wenn eine Gemeindeleitung da ist, die sagt, wir wollen aber keine Macht missbrauchen, dann gibt es irgendwelche Machtstrukturen im Hintergrund, die alles machen. Ja. Das ist immer das Gleiche. Das heißt also, man hat hier ziemliche Problematiken mit Leuten, die das missbraucht haben, was verständlich ist, was ziemlich viel auslösen kann, was sehr, sehr schwierig sein kann. Unglaubliche Wunden schlagen kann. Und dann kann es sein, dass man in ein anderes Verständnis abgleitet, in einer völligen Einseitigkeit. Genauso kann das andersrum passieren. Du hast gemerkt, es ist so alles so Larifari und du gleitest in eine andere Ebene rüber. Um es ganz kurz zu skizzieren, viele ältere Geschwister unter uns, also ich sag mal 60 plus X, die kennen das sehr gut, was das bedeutet. Die können ein Liedlein singen, ja, also die können, oder mehrere Lieder gleichzeitig. Und die haben hier wirklich unter einem System gelitten, was sehr, sehr problematisch ist. Die jüngere Generation, 30 runter oder 40 runter, für die ist das so Larifari. Die haben keine Lust mehr. wenn du siehst, wie die neuen Jugendbewegungen, die sind alle wieder mehr hierarchisch geleitet, die wollen das auch. Die gehen, und das, ich rede jetzt wirklich von Führungskräften, von Jugendlichen, die sich richtig einbringen wollen. Also nicht so, so ein bisschen luschig, sondern die sagen, sag du mir, was du willst und sag's klar, wo links und rechts ist, und dann überlege ich mir, ob ich dabei bin. So läuft's heute. Ja. Deswegen, wir brauchen eben beides und das ist ein großer Punkt. Und ich weiß, dass hier Bereiche sind, wo es, glaube ich, nachher ganz gut wäre, wenn wir ein bisschen drüber sprechen, was heißt das. Ich möchte noch was Drittes bringen, was bei Leitung ziemlich wichtig ist, was sehr stark korrespondiert mit diesem hier. Das ist, es gibt Leitung, die sagt, also ich bestimme, was läuft. Hier bist du. Und ich sage jetzt mal, so dein Gesicht ist so. Also das kann ich jetzt nicht erkennen. Könnt ihr euch das dann mal anschauen. Das Gesicht ist so, naja, was passiert jetzt da mit mir? Das heißt, der Leiter kommt von oben herab mit einer großen Vision, ja, oder mit einer Vorstellung. Ganz viele Leiter, das wird ja dann sagen, boah, wir brauchen jetzt unbedingt Mitarbeiter im Kinderdienst oder in Lobpreis und wo auch immer, boah, so wenig Mitarbeiter. Und dann macht man so ein bisschen schlechtes Gewissen, sagt, boah, hey, komm, du musst jetzt mal mitmachen. Und dann kann es sein, dass ziemlich gedrückt wird und dass da ziemlich von oben was rüberkommt. Im baptistischen Kontext wird jetzt mehr an die Treue appelliert und an du musst doch und das tat der Herr für dich, was tust du für den Herrn und so, ja, so in der Richtung mehr. Im charismatischen Kontext, da läuft es mir anders so, also wenn du in die Fülle des Herrn willst, wenn du die doppelte Salbung willst, wenn du die Herrlichkeit des Herrn sehen willst, wenn du Himmel auf Erden sehen willst, jetzt, 1:1, da musst du dich dieser Vision anschließen, sonst bist du nicht dabei. Ja? Das sind die 7 Schlüssel zur Erweckung. Ich will damit sagen, Demut ist, positiv zu sehen, oder also andersrum formuliert, zu sehen, hey, wo sind meine Macken? Ja, ich kenne euch jetzt zu wenig, ich weiß so gut wie nichts von eurer Gemeinde hier. Da muss man sehr aufpassen. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist, dass man nur mit diesem Bereich kommt, hier ist der Mensch, dass man sich ganz auf den Menschen ausrichtet und immer alles so im diakonischen Bereich fördern, unterstützen. Und auch hier gilt wieder, es gehört beides zusammen. Gute Leitung bedeutet, dass ich zum einen, natürlich muss ich Inspiration vorgeben. Ich muss Vision vorgeben. Vision heißt einfach die Schau, den Blick. Ich muss doch wissen als Leiter, wenn wir auf einer Wanderung sind, wohin die Wanderung geht. Das ist doch selbstverständlich. Und ich kann auf einer Wanderung nicht anfangen, immer wieder innezuhalten. Dann frage ich alle, die auf der Wanderung beteiligt sind, habt ihr eigentlich noch Lust dabei zu sein? Wohin gehen wir überhaupt? Übrigens beim Bund empfinde ich das so ein bisschen. Da weißt du überhaupt nicht mehr, wo wir überhaupt hingehen wollen, warum wir überhaupt Gemeinde sind. Das ist für mich völlig unklar. Ja, da huckst du in Gremien drin und die große Frage ist, wozu eigentlich das Ganze hier? Es wird nicht mehr genannt. Ja, wozu ist eigentlich Gemeinde da? Was ist eigentlich das Bedeutende? Um was geht es überhaupt? Wozu gibt es diese Gemeinde hier? Wofür braucht es euch überhaupt? Das ist sehr wichtig. Das ist Führung und Leitung, hat damit zu tun, diese Frage in einer biblischen Eindeutigkeit, das ist hier, ganz eindeutig, klar reinzusprechen, das darf nichts anbrennen. Es kann nicht sein, dass man dann hingeht und sagt, oh, 5 sagen das und 3 sagen das und 7 das und so. Das, da merkt man dann, da ist keine Leitung da, da ist nichts da, wo das bündelt, wo das ausrichtet. Und zugleich ist Leitung das hier, das heißt fördern, inspirieren, unterstützen, ins Leben rufen, begleiten, Menschen an die Hand nehmen. Das ist auch Leitung, Führung. Ich kann nicht nur sagen, boah, hey, ich sage jetzt mal das größte Wozu, was es gibt, da nehme ich dich mit rein, da sollst du dabei sein und jetzt mach mal. Wir sollen Licht und Salz sein oder ihr seid es, spricht Christus euch zu, also jetzt macht es mal. Geh mal los, mach mal. Sondern es ist jetzt hier wichtig, wie fördere ich, wie unterstütze ich das. Und hier gehört auch beides zusammen, ist ein großes Thema. Das möchte ich euch nur jetzt am Anfang mal diese 3 Eckpunkte weitergeben, weil ich glaube, dass wir nachher vielleicht beim Gespräch auch uns das sehr helfen kann. Ich möchte einen zweiten Bereich, einen Aspekt noch einbringen, der natürlich stark mit dem hier korrespondiert. Das ist der Bereich mit dem fünffältigen Dienst, weil sehr viele Leitungsfragen über die Frage des fünffältigen Dienstes mit angesprochen und berührt werden. Und ich möchte euch gleichsam hier auf eine Bergtour jetzt mitnehmen. Wie lange haben wir Zeit eigentlich? Genau bis um... Bis... Lass den auch mal wirken, okay. Das ist so ein Satz, den mögen besonders Lobpreisleiter, wenn sie sagen, ja, was soll ich denn machen im Lobpreis? Ja, lass einfach den Geist Gottes wirken, ja. Ich möchte euch ein bisschen auf die kleine Wanderung nehmen und ich glaube, das kann sich sehr lohnen. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, das ist die Gabe des apostolischen Dienstes und der Sinn des fünffältigen Dienstes. Das heißt Finden, Fördern, Freisetzen. Und ich möchte euch ein bisschen mit auf diese Wanderung nehmen, kurz über den apostolischen Dienst ein paar Eckdaten sagen und dann über den fünffältigen Dienst, weil das stark korrespondiert mit dem Ganzen, was wir hier haben werden. Als Jesus Christus nachts betete, die ganze Nacht betete und Inspiration von seinem Vater bekommen hat, welche aus seinen Jüngern, er hat ja, man kann sagen, 100, 150 waren dabei ungefähr, Männer und Frauen, Kinder zum Teil, die ihm ja nachgefolgt sind, welche von denen soll er im speziellen Bereich berufen? Da war er schon anderthalb Jahre im Dienst unterwegs, hatte noch ungefähr anderthalb Jahre vor sich und er wusste ja, es ist sehr, sehr wichtig, dass ich sozusagen das Staffelholz übergebe. Ich nehme jetzt aus dieser Leitungsgruppe, ist auch schon interessant übrigens, nehme ich welche heraus und die rüste ich in einer ganz besonderen Weise als Leiter zu. Ja? Und dann betete er nachts, sprach mit dem Vater über die Dinge. Und am nächsten Morgen geht Christus zu den Jüngern und sagt und beruft 12 von ihnen. Und dann benutzt er eine ganz interessante Begrifflichkeit und er nannte sie, und jetzt kommt eine Begrifflichkeit, die es so in der Bibel gar nicht gab bis jetzt und im Neuen Testament erst hier auftaucht, und er nannte sie Apostel, die Apostolos. Und das ist nicht uninteressant. Es gibt sonst keine Begrifflichkeit, die in Richtung eines Amt oder Charismas gehen, der neu wäre im Neuen Testament. Also Propheten gab es schon, Hirten gab es schon, gab es alles. Das ist eine gewisse Veränderung und Weiterführung, aber jetzt kommt hier etwas Neues hinein. Und es ist nicht uninteressant, wenn Jesus diesen Begriff Apostel verwendet, in welchem Zusammenhang war denn dieser Begriff Apostel in der Antike? Was hat er denn bedeutet? Und da könnt ihr hier dieses Schiff sehen, das zutiefst mit diesem Begriff des Apostels zu tun hat. Ich habe das Seminar mal gehalten in der Schweiz und am nächsten Tag habe ich gefragt, was habt ihr denn so behalten von dem Seminar von gestern, so gefährliche Frage, gell? Und dann streckte einer und sagte, das Piratenschiff, ja, also hier, das Piratenschiff. Also das hat ein Freund von mir gezeichnet, das soll eigentlich kein Piratenschiff sein, sondern das soll ein ganz normales Schiff sein. Denn der Apostel, der Apostolos war eine Begrifflichkeit für ein Flottenkommando und den Admiral einer Flotte im Namen des Königs in neues Land zu gehen, in neue Gebiete zu gehen und die neuen Gebiete unter die Hoheit des Königs einzunehmen. Das ist ein ziemlich interessanter Punkt, denn genau das sind die Apostel. Die Apostolos, Apostello griechisch heißt gesandt werden, Apostolos sind die Gesandten, aber man muss es füllen. Denn ein Apostel ist nicht gleich Missionar, das darf man nicht verwechseln, das darf man nicht, wir müssen biblisch da schon klar sein. Apostolos, das sind besonders befähigte Männer und Frauen, das wird auch übrigens im Neuen Testament, Römer 16, Vers 7, Junia als Frau genannt, die eine hohe unter den Aposteln ist. Ja? Bis zum 13. Jahrhundert waren alle Kirchenväter sich einig, dass Junia eine Frau ist. Man muss sich das mal vorstellen, 1300 Jahre Kirchengeschichte, durch die Bank orthodox, syrisch-orthodox, russisch-orthodox, griechisch-orthodox, Katholizismus, alle waren sich einig und dann änderte man es. Es ist ja klar, warum man das ändert, wenn ihr euch mit dem Zölibat da mal beschäftigt habt, das kommt ja erst aus dieser Zeit heraus, dass man plötzlich einen Schwenk vollzieht. Römer 16, Vers 7. Man darf das Apostolische nicht verwechseln mit der Frage der Ältestenschaft. Das ist eine völlig andere Frage, da kommen wir später drauf. Jetzt sagt Jesus zu ihnen, ihr seid die Apostolos. Das heißt, ihr seid besonders Bevollmächtigte, im Namen Gottes in neue Gebiete hineinzugehen und das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes, eigentlich besser übersetzt, Basileia tou Theou, griechisch, Königsherrschaft Gottes, zu implementieren. Jesus sprach von vorne bis hinten immer über das Reich Gottes. Das war seine große Botschaft. Er spricht dreimal über die Ekklesia, an drei Stellen über die Gemeinde, und 70 Mal über das Reich Gottes. Seine Gottesgleichnisse sind alles, fast alles Reich Gottesgleichnisse. Das Reich Gottes ist wie? Als Jesus auferstanden ist, er lehrte sie 40 Tage lang über was? Nicht über die Gemeinde, du musst es einfach mal nüchtern sehen, sondern über das Reich Gottes, das ist was anderes. Die Gemeinde ist ein Teil davon. Ja. Also Reich Gottes heißt, das ist dieser, wo Christus hier anknüpft, du gehst in ein neues Gebiet hinein, in ein neues Feld, in eine neue Kultur, und zwar in was gehst du hinein? In alle Felder. Medien, Politik, Wirtschaft, Familie, Beruf, Hobby, Freizeit, Sexualität, Stadt, Land, Fluss, alle Bereiche ist gemeint. Da gibt es nichts, wo der König keinen Anspruch erhebt. Denn die Königsherrschaft Gottes heißt die Herrschaft, seine Segensherrschaft in allen Bereichen, die nur denkbar sind. Das ist hier gemeint. Also, und das ist ihr Auftrag gewesen, in diesem Bereich, das spricht Christus ihnen zu. Wenn man die Gabe des apostolischen Dienstes hier einmal biblisch sich vor Augen hält, dann ist es interessant, im Hebräer 3, Vers 1 wird Christus als der Apostel und Hohenpriester beschrieben. Das ist übrigens auch interessant, da wird auch wieder dieses Paradox angesprochen, denn der Apostel ist der mit Vollmacht vom Gott Gesandte, der wie im Himmel so auf Erden, so sollt ihr beten, die Reichsgottes, Himmelsherrschaft hineinproklamiert. Und der Hohepriester ist der, der den Menschen vor Ort dient und ihnen Gott vermittelt und Versöhnung gibt. Das ist das Dienst der Versöhnung. Da haben wir übrigens hier beiden Dinge, gell? Der Apostel oder das apostolische Momentum und das hohenpriesterliche Momentum. Das ist auch hier ganz interessant. Also hier wird Jesus auch als Apostel beschrieben. Dann gibt es natürlich die 12 Apostel. Judas fällt aus. Matthias wird nachgewählt. Dass diese 12 eine besondere Bedeutung haben, das geht schon von daher daraus hervor, dass es zum Beispiel in der Offenbarung heißt, dass die 12 Pforten, benannt sind nach den 12 Aposteln, sie haben eine besondere, außergewöhnliche Bedeutung. Das ist ohne Frage. Die hat Jesus in einer besonderen Weise gebraucht. Aber es gibt noch andere 12, die direkt oder indirekt als Apostel, oder es können auch mehr sein, mich nicht auf die Zahl festlegen, also als Apostel beschrieben werden. Ich möchte nur mal einen herausgreifen, oder zwei, das ist Paulus und Barnabas. Die werden in 1. Korinther 14, Vers 14 direkt genannt, die Apostel Paulus und Barnabas. Da steht es direkt so drin. Ja? Oder Epaphroditus wird genannt, Epaphroditus so und so, der ja Apostel unter euch ist. Da steht Apostolos im Griechischen. Jetzt wird übersetzt Gesandter, das ist nicht scharf. Also ich bin Wort Gottes orientiert, wenn das so steht, ich habe auch Griechisch gelernt und so, dann sehe ich keine Veranlassung, das zu verändern, nur weil wir da irgendwie Erklärungsbedürftigkeit haben. Dann müssen wir es halt erklären. Aber ich will es da nicht verändern, deswegen. Also wenn man mal Paulus nimmt, das ist insofern ein sehr interessantes Beispiel. Paulus kam zum Glauben, Apostelgeschichte 9, das ist ja hochdramatisch alles, wie das so passiert ist. Dann schwenkt er so plötzlich um und eifert für Gott so und überzieht. Es wird nicht genau beschrieben, aber man merkt, boah, er bringt keinen Frieden und da ist das schwierig. Und dann kommt er in so eine Nacht- und Nebelaktion, bringen sie ihn aus Jerusalem raus und die Gemeinde heißt dann, sie hatte Ruhe und Frieden und wuchs. Ja. Dann ist Paulus weg, je nach Chronologie zwischen 14 und 17 Jahren, in Tarsus. Man weiß nicht, was er da gemacht hat, genau. Und Barnabas bekommt Apostelgeschichte 13 den Impuls, hole mir Paulus von Tarsus. Dann holt er ihn her, jetzt wenn er Apostelgeschichte 13, Vers 1 liest. Wie wird Paulus skizziert? Er war Lehrer und Prophet. So heißt es. Apostolisch war da gar nichts. Und dann beteten die, da war er ein Jahr in Antiochien, und dann beteten sie und fasten, und der Heilige Geist sprach zur Gemeinde: Sende mir aus, Apostolos, sende mir aus, Paulus und Barnabas zu dem Dienst, wozu ich sie berufen habe. Da wird er ausgesandt, und dann beginnt dieses sehr bekannte, diese Missionsreisen oder diese apostolischen Reisen des Paulus, die wir dann ja von Apostelgeschichte 13 an ganz gut kennen. Das heißt, es ist interessant, also Paulus, dieser apostolische Dienst, der ist nicht gleich da gewesen, sondern es entwickelte sich etwas in einer besonderen Weise heraus. Wenn man in die Kirchengeschichte hineingeht, dann kann man sehr interessant erkennen, dass unterschiedlichste Personen als Apostel bezeichnet werden. Das sind nicht einfach Missionare, sondern das sind Menschen, die eine ganzheitliche Wirksamkeit hatten, die Gesellschaft im Sinne des Evangeliums zu verändern. Dazu gehört jetzt mehr als nur ein, zwei Sachen zu machen. Und interessant ist, dass interessanterweise wir ein ganz gutes Gespür dafür haben in der Menschheitsgeschichte, wenn die Leute so gewirkt haben, wen wir denn als Apostel bezeichnen und wen nicht. Und interessant ist, dass jede Bewegung, auch die Brüderbewegung übrigens, die haben Leute, die sie als apostolischen Apostel bezeichnen. Sie müssen allerdings 200 Jahre tot sein. Ja, also sie müssen schon gestorben sein. Sonst verheddert man sich so, aber es ist schon interessant. Ich habe auch ein Buch geschrieben, könnt ihr gerne mal reinschauen. Apostel, Magnus Apostel des Allgäus, ist in einem Kunstverlag erschienen. Das haben die echt stark gemacht, müsst ihr mal reingucken. Das ist interessant, ob evangelisch oder katholisch oder freikirchlich, ist klar, hey, der Magnus, ein iroschottischer Mönch, das war ein Mann, der das Evangelium so nachhaltig in die Gesellschaft, ins Allgäu gebracht hat, in so breiten Bereichen der Kultur, hey, das war echt ein Apostel. Der hat die Fundamente gesetzt, auf denen dann andere aufgebaut haben. Das ist also wirklich faszinierend zu sehen. Ich möchte zwei Kriterien hervorgreifen, die den Apostel oder den apostolischen Dienst in ganz besonderer Weise ausmachen. Aber das binde ich, glaube ich, ein. Das binde ich ein in den fünffältigen Dienst. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Passt mal auf. Hier. Dass ich den fünffältigen Dienst skizziere, und dann nehme ich den Apostel mit rein und skizziere, was ihn in besonderer Weise ausmacht. Also das Erste ist, wahrzunehmen, das, was das Apostolische betrifft, das ist ein wichtiges Gabengeschenk drin, was Gott für die Gemeinde gesetzt hat, was wir dringend brauchen, wenn es um diese ganzen Fragen hier geht. Und es gibt nicht nur den Apostel, sondern es gibt auch noch Evangelisten, es gibt Hirten, es gibt Propheten, die sind alle ziemlich wichtig. Und dass das ziemlich wichtig ist und dass wir ohne die und ohne das, dass sie wirksam sind, Gemeinde nicht kraftvoll leben können, dazu möchte ich jetzt kommen, weil das sehr viel mit unseren ganzen Fragen von Leitung zu tun hat. Weil Leitung, die nur verwalten soll, und das wird heute oft unter Leitung verstanden, keine Dynamik entfalten wird, etwas Nennenswertes weder in die Gesellschaft noch untereinander bewirken zu können. Und das weiß der Herr, denn der Herr hat uns geschaffen und der Herr hat uns etwas gegeben, wo er uns helfen will. Und da möchte ich diesen fünffältigen Dienst uns hier skizzieren. Ich möchte euch das vorlesen aus Epheser 4, Vers 8 folgende. Da heißt es: Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Das ist sehr wichtig. Das bedeutet nämlich, unabhängig von deiner Befindlichkeit, Gott hat etwas in dich hineingelegt, was er wecken will. Genau das ist gemeint. Um es noch überspitzter zu sagen, du musst befreit werden. Du brauchst einen Befreiungsdienst. Nicht nur von dämonischen Dingen, vielleicht brauchst du das nicht, ja, hoffe ich mal, aber von Dingen, die dich belasten, die dich nicht in das bringen, wozu du berufen bist. Das braucht jeder Mensch. Und Christus spricht es zu. Und dann kommt nämlich ein ganz, ganz interessanter Zusammenhang hier. Jedem hat er eine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift, jetzt ist es interessant, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Denn hier steht, er ist hinaufgestiegen, da musste doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wiederum heraufgestiegen bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Da möchte ich einige Aspekte rausgreifen aus diesem Text. Das eine ist, diesen merkwürdigen Vers, dass der Auferstandene, das ist der Auferstandene, der hier spricht, durch die verschiedenen Sphären waltet. Was das genau bedeutet, weiß kein Mensch. Das kann dir auch kein Theologe erklären. Da kriegen wir einen, ja, das ist wichtig, das kann man gleich abkürzen, da kriegst du einen Einblick, was denn hier jetzt plötzlich der Auferstandene macht. Er waltet durch die verschiedenen Machtsphären durch. Und jetzt heißt es, er nimmt die Gefangenschaft gefangen. Er nimmt etwas, was uns hier anthropologisch, den Menschen, er ist unser Schöpfer, er weiß ganz genau, was uns gefangen nimmt. Das nimmt er gefangen. Es gibt etwas in uns, das dich gefangen hält. Und es müssen keine dämonischen Mächte sein. Du bist einfach, um die Begrifflichkeit, die ich im Buch jetzt benutzt habe, du bist nicht freigesetzt. Du bist nicht frei, das zu sein und zu tun, was Gott in dich hineingelegt hat. Und das geschieht nicht einfach automatisch und es kann auch nicht einfach eine Leitung automatisch mit gutem Willen hervorrufen, sondern es ist ein göttliches Geschehen, das sich ereignet. Und damit wir frei sind, damit wir zu dem emporkommen, damit wir aufblühen, wenn man diesen Begriff nimmt, wie eine Pflanze, in die Gott etwas hineingelegt hat, aber sie kommt nicht zum Blühen. Und damit sie aufblüht, heißt es, hat Gott etwas, Christus, der Auferstandene, etwas gesetzt. Das ist übrigens auch wieder interessant. Das ist kein heißer Tipp. Ja, könnt ihr euch mal überlegen, ob er das macht und so. Sondern er hat gesetzt. Das heißt, es gibt etwas, was er sieht an seinen Geschöpfen in der Gemeinde unter uns. Ich habe was hineingelegt an Potenzialen, an Fähigkeiten, an Begabungen. Und jetzt sagt Gott, das kommt nicht einfach so hervor, sondern ich gebe einen Gabenbereich, ein Gabentool, mehrere Zirkulationskreise, die helfen, unterstützen und fördern euch, damit es hervorkommt. Das ist der Zusammenhang hier. Und dann kommt dieses bekannte Wort, er hat gesetzt, und dann kommt dieser fünffältige Dienst, wie man das nennt, diese fünf Bereiche, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und interessant ist, was dann hier heißt, was sollen sie tun? Diese rüsten die Heiligen, da haben wir wieder die ganz Besonderen, die von Gott gerufen sind, die von Gott beschlagnahmt sind, die für den Heiligen Ruf, die nachgefolgt sind. Also die ruft er jetzt hinzu und sagt, ich möchte euch entwickeln, fördern, zurüsten. Und dieser Begriff zurüsten im Griechischen heißt der Katatizo. Und Katatizo ist im Grunde genommen noch viel mehr als zurüsten. Das hört sich so an, naja, können wir machen, wäre vielleicht nett, muss da nicht unbedingt sein. Ja, also du hast, was machst du beruflich? Ja, das haben wir fast gedacht. Genau. Ja, du bist Maschinenbauingenieur und dann kommt der Chef zu und sagt, also, wie heißt du? Ruben. Super Name. Dann sagt er, hey Ruben, du, wir machen noch eine Zusatzausbildung. Wir rüsten dich noch zu oder Zusatzausbildung, wie man so sagt, in dem und dem Bereich. Dann sagst du, das ist gut, kann ich auch gebrauchen, aber vielleicht jetzt nicht so elementar notwendig, aber ist gut, nice. Das ist was anderes hier. Zurüsten heißt hier Einrenken von Gliedmaßen, das ist ein großer Unterschied. Also es kommt aus der medizinischen Sprache Katatizo, das heißt, hier wird etwas eingerenkt, was ausgerenkt ist. Das würde, um die Metapher aufzugreifen oder das Beispiel vom Maschinenbau, wenn der Chef sagt, hör mal zu, Ruben, es gibt etwas am Grundmoment, das hast du gar nicht verstanden, um was es überhaupt geht bei uns hier im Maschinenbau. Und das musst du jetzt dir aneignen. Da musst du reinkommen, damit du überhaupt eingerenkt bist in die gesamte Firma. Das ist nicht noch ein bisschen optionaler Kurs besuchen, sondern es ist elementar. Und das ist hier gemeint. Es geht um was Elementares, Einrenken von Gliedmaßen. Das heißt, im Leib Christi gibt es Gliedmaßen, die ausgerenkt sind. Und ich weiß nicht, wer von euch sich mal eine Schulter ausgerenkt hat. Ich gehöre noch nicht zu den Glücklichen, aber ich würde mal vorstellen, so ein bisschen kenne ich das, aber jetzt so richtig ausrenken. Das hat mindestens zwei elementare Folgen. Das erste ist, deine Funktionsfähigkeit, einen Kaffee zu nehmen und zu trinken, so wie ich das jetzt hier mache, und damit den Neid erzeuge von denen, die zuschauen. Also, während ich das mache, da denke ich ja gar nicht groß drüber nach. Das ist überhaupt kein Problem. Warum? Weil die Funktion ist gar easy. Wenn das Schultergelenk ausgekugelt wäre, wäre das nicht mehr nachvollziehbar. Ich könnte es nicht mehr machen. Die Funktion ist nicht mehr gegeben. Ich kann nicht mehr die primitivsten Dinge machen. Und so ist es manchmal in Gemeinde Jesu. Die einfachsten Dinge kriegen die oft nicht mehr hin. Weil etwas nicht eingerenkt ist. Ja? Das ist wirklich dramatisch. Da gibt es zum Beispiel Gemeinden, wo Leute Begabungsfelder haben, wo die richtig super sind, aber es wird nicht fruchtbar gemacht für die Gemeinde. Es ist nicht eingerenkt. Und manchmal sind es Leute, die charakterlich ganz schwierig sind, dann ist es ja noch leicht. Da kann man sagen, naja, also da oben, der wäre ja super, aber der ist so charakterlich schräg, den kann man einfach nicht einrenken. Das liegt an dem. Nur viel dramatischer ist es, wenn der richtig gut drauf ist und er will eingerenkt werden, aber es funktioniert nicht. Das ist dramatisch. Das tut richtig weh. Und dann ist es auch nicht gut zu sagen, naja, wenn er dann in so eine Jugendbewegung abwandert, ICF oder so, und da ist er plötzlich eingerenkt, weil er sagt mal, hey, dich kann man gebrauchen, dich baue mal ein, los, du legst mit los, dann dürfen wir uns nicht beschweren. Da müssen wir gucken, wieso renken sich die Leute bei uns nicht ein? Was passiert hier nicht? Ja, das Zweite ist, was bei einem nicht eingerenkten Bereich passiert ist, dass der Schmerz punktuell erst über den ganzen Leib ausstrahlt. Es gibt einen Nerv, den kannte ich nicht, bis ich ihn kennengelernt habe. Das ist der Trigeminus da, der läuft hier so lang. Und vielleicht kennst du das, ja, manche nicken schon gespannt. Ja. Wenn du zum Beispiel Zahnschmerzen hast, das ist blöd, es tut weh. Aber wenn dieser Trigeminusnerv anfängt beleidigt zu sein, dann merkst du, wie so plötzlich dieser Schmerz über die ganze Gesichtshälfte so rüberzieht, über den Kopf, und irgendwann vereinnahmt er dein ganzes Wesen so, du weißt gar nicht mehr, wo der Schmerz herkommt. Nach einer Zeit weißt du nicht mehr, kommt es eigentlich vom Fuß oder von hier oben? Du bist konfus. Ja? Du weißt gar nicht mehr. Das heißt, der Schmerz durchdringt einfach den ganzen Organismus. Das ist hier gemeint, Katatizo einrenken, damit wieder die Funktion dargestellt ist. Das Zweite ist, damit der Schmerz nicht den Leib durchzieht, sondern damit der Leib in das kommt, wozu er gesetzt ist. Und wozu ist der Leib gesetzt, die Gemeinde? Wenn ihr ein Buch schreiben würdet, wozu Gemeinde? Was ist die höchste Überschrift, über die wir nichts mehr setzen können? Das ist sehr wichtig. Wie bitte? Das ist gut. Würde ich aber sagen, ist eine gute Überschrift. Also bei 10 Kapiteln würde ich sagen, ein Kapitel, gut. Aber die höchste Überschrift, Verehrung Gottes, würde ich auch sagen. Darüber kannst du nichts mehr setzen. Du kannst sagen, Braut Christi, absolut wichtig, Anbetung Gottes, Wort Gottes, dass sie Licht und Salz ist, ist auch eine Funktionsaussage, das sind alles sehr wichtige Punkte, dass sie betet für die Gesellschaft, hatten wir heute Morgen, dass die Gesellschaft sich verändert und so, 1. Timotheus 2,1, alles ganz wichtige Punkte, dass Menschen am Rand, die nicht mehr selber lebensfähig sind, mit hineinkommen, Unterstützung erfahren, Förderung, Witwen und Waisen, da gibt es unterschiedlichste Bereiche, die das Wort Gottes anspricht, die sehr wichtig sind, aber immer bleibt noch die Frage, wozu? Wozu das alles? Und das oberste Wozu ist in der Tat so, über das du nichts mehr setzen kannst. Das haben schon die Calvinisten ganz gut erkannt und Calvin, aber viele andere. Das ist, was zum Beispiel Epheser 1, Vers 12 bis 14 anspricht. Wir sind geschaffen, wir sind gesetzt, etwas zu sein, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Deswegen heißt es auch, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Das verstehen ja heute viele gar nicht mehr. Ich meine, jetzt Christen wohl bemerkt, das ist eine Katastrophe, dabei ist es so elementar und unwichtig. Das heißt, ich werde keinem anderen was geben? Die Ehre geben. Das heißt, ich werde darüber wachen, dass die Ehre gehört mir und ich verteile die Ehre. Ist auch interessant. Ist ja nicht so, dass Gott sagt, ich melde ja nicht, dass du zu Ehren kommst. Überhaupt nicht. Gott will, dass wir aufleuchten, dass wir zu Ehren kommen, dass wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Heißt nicht, dass wir depressiv durch die Gegend laufen, sondern er sagt, wenn du mich ehrst, werde ich dich zu Ehren kommen lassen. So sagt Gott. Ich verteile die Ehre, ich gebe die keinem anderen. Und ich verteile die, wie ich will. Also, um es mal das Beispiel meiner Kinder zu nehmen. Ich hatte, wie gesagt, zwei Töchter, oder ich habe noch immer, denke ich, zwei Töchter, die ich eingangs erwähnte. Wenn ihr meine Töchter kennenlernt und ihr sprecht die an, wie ist denn euer Vater so? Dann kommt rüber, ob sie sich freuen über mich, ob sie ein Wegweiser sind zu mir, wo du sagst, boah, den Vater will ich mal kennenlernen. Oder wenn die da so halb depressiv erzählen, boah, das ist so anstrengend mit der Nachfolge Christi, boah, und die Gemeinde Jesu, es ist so anstrengend, aber wir müssen dich da irgendwie, musst du da auch dabei sein, am liebsten wäre ich schon gar nicht mehr dabei, aber du musst da eben auch drin sein. Ich weiß warum, wozu, weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Versteht ihr, was ich meine? Das ist gemeint hier. Ja. Wir sind gesetzt, etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, dass wenn andere Menschen uns sehen, wie meine Töchter, dass sie was erkennen, boah, diesen Vater da, den möchte ich unbedingt mal kennenlernen. Das ist gemeint. Du bist ein Wegweiser zu Christus. Und damit wir eingegangen sind, wir als Leib haben den Funktion, Licht und Salz, zu was denn? Wozu? Damit Christus sichtbar wird. Er muss als Person sichtbar werden in der Gesellschaft. Wie wird er sichtbar? Er wird nicht nur sichtbar, indem wir Traktate verteilen in der Stadt, ja? Es mag ein Momentum sein, sondern er wird sichtbar in der Art und Weise, wie ich in meinem Beruf, mein Berufsein lebe und Christus bezeuge. Das ist sehr wichtig. Das ist total wichtig. Wir müssen dem eine Absage erteilen nach dem Motto, ich lebe vor, sag aber nichts. Das ist absolut nicht vom Herrn. Das ist sowas von Anti-Evangelium. Das ist so schräg. Das ist übrigens aus der Linksideologie heraus, wo dann viele Christen übernommen haben, weil die Linksideologen haben gesagt, na, wir leben das nicht vor, wir leben das nur vor, wir sagen da nichts, aber es ist alles nur Instrumentalisierung von Macht. Die Bibel sagt was anderes, du lebst vor und du verkündigst, du musst beides tun. Du musst auf der Zeile Christus verkündigen, dass er der Herr ist. Du musst beten und schauen, Herr, wann gibst du mir eine Gelegenheit? Und wenn du dann mit Arbeitskollegen oder mit Leuten zu tun hast, wo diese Gelegenheit da ist, dann hast du Christus zu verkündigen und zwar so klar, wie es nur geht. Damit klar meine ich jetzt nicht, dass du dem was um die Ohren haust, sondern dass du Weisung gibst, dass er überhaupt eine Chance hat, zu Gott eine Beziehung zu bekommen. Ich war jetzt auf dem katholischen Kirchentag eingeladen, Katholikentag. Und ich habe da auch reden sollen und so. Und ich muss sagen, da gibt es Leute, Bischöfe, die verkündigen echt das Evangelium. Da war einer dabei, ich habe echt gedacht, das gibt's nicht. Vor 10.000 Leuten, der hat da gesprochen wie der Ulrich Pazzani. Ohne Skript, ein Bischof. Frei raus, der hat richtig Feuer gehabt. Der hat richtig zu Christus aufgerufen, richtig reingerufen. Das meine ich. Und es gibt manchmal bei uns in unseren Kontexten Predigten, die sind sowas von luschig, die sind so katastrophal belanglos und allgemein. Es ist alles richtig und alles falsch. Wenn du in einer Predigt sitzt, wo alles richtig ist, kannst du auch sagen, es ist alles falsch. Ja? Da muss schon eine Schärfe rein, eine Klarheit, ein Aufruf, das ist gemeint. Das ist dieses Einrenken. Und ich möchte jetzt diese 12, und dann kommt hier zum Schluss, zwei Auswirkungen, die dieses Einrenken haben wird. Ich kürze es mal ab. Das eine ist eine klare Stabilität nach innen und eine Dynamik nach außen. Das ist ja eigentlich das, was wir uns wünschen. Dynamik nach außen in die Gesellschaft, Licht und Salz sein und zugleich stabil nach innen bleiben. Ich habe Bewegungen kennengelernt, auch im deutschsprachigen Kontext. Die waren so von Dynamik durchaus positiv, aber sie waren nicht stabil. Und dann war das wie so ein Feuer, das so ein Strohfeuer. Und dann war plötzlich, entfachte es sich und wird so alles weg. Und es gibt Bewegungen in Deutschland, die sind so stabil, dass man überhaupt keine Dynamik mehr erkennt. Die sind so stabil, dass die wie so ein Betonklotz sind sie in der Landschaft, aber keiner weiß mehr, warum die eigentlich da sind. Der spricht auch nicht mehr, der Betonklotz. Da sagt man dann, da innen machen die irgendwas, aber kein Mensch weiß, was die da innen machen. Und wir brauchen eben beides. Ja. Also Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Ich möchte jetzt mal kurz diese fünf ein bisschen skizzieren, weil sie nicht darstellen, dass der Herr durch Teams handelt. Ja. Hier der Apostel, ihr seht, wenn ihr rechts schaut, ihr seht, es ist in der Regel ist es ein dominanter Mensch. Das ist seine Stärke und seine Schwäche. Also Petrus ist wirklich das, oder Paulus, wenn du die beiden mal nimmst, das sind Bulldozer. Ich kann euch sagen, ich bin überzeugt davon, dass wenn ein Petrus in eine normale christliche, freikirchliche Gemeinde käme oder an Paulus, die würden sowas von an den Wänden rütteln, da wäre die Hälfte wäre geschockt und würden sagen, das soll jetzt der Petrus gewesen sein, das habe ich mir alles viel gemütlicher vorgestellt. Ja, oder Paulus, da bin ich ganz sicher. Aber interessant ist auch, die müssen nicht dominant sein. Das sieht man bei Timotheus. Timotheus wird als Apostel skizziert und Timotheus ist ein sehr sanftmütiger, bescheidener, zurückhaltender Mensch, wo Paulus immer wieder sagt, ungefähr 30 Jahre Altersunterschied, der Ältere zum Jüngeren, Timotheus, denk an die Gabe, die in dir ist, durch Auflegung meiner Hände. Verstricke dich nicht in diesem jenen, geh voran, geh weiter, sei mutig, sei stark, sei zuversichtlich und diese Dinge, das sieht man, das ist nicht ausschließlich, aber meistens ist es so, dass diese Leute eher dominant sind. Deswegen brauchen sie auch das Team. Es gibt zwei, drei Kriterien, die ich kurz ergreifen will, aus der Fülle des Apostolischen, die sehr, sehr wichtig sind. Das erste ist, absolutes Elementare bei einem Apostel ist, er ist ein weiser Baumeister. 1. Korinther Brief. Wenn er kein weiser Baumeister ist, kann er kein Apostel sein. Das kannst du völlig vergessen. Wenn einer sagt, ich bin ein Hirte, aber die Menschen nicht mitkriegen, dass dieser Hirte hirtig ist, oder ich bin ein Evangelist, aber ich führe keine Menschen zu Jesus, dann kann sein, dass du vielleicht ein Evangelist werden willst, du bist aber keiner. Ist ausgeschlossen. Wenn ich sage, ich bin, was weiß ich, Zahnarzt, aber ich habe noch nie Zähne angeschaut, bin ich kein Zahnarzt. Ja, also sowas halt. Das heißt, ein weiser Baumeister, das ist elementar wichtig. Ich habe als weiser Baumeister gebaut, sagt Paulus. Weiser Baumeister heißt griechisch Architekton. Architekton, daher der Begriff Architekt. Und Architekton heißt wörtlich der Erste am Bau, der weise Künstler. Der Arche, Erste, Tekton, der weise Künstler, der Erste am Bau. Wir haben mal vor bald 20 Jahre her ein größeres Gemeindezentrum gebaut, also in unserer Gemeinde. Und wir hatten dann einen Oberbauleiter gehabt und der war glücklicherweise bei uns ein ganz super Mann, lebt heute noch, der heißt Toni. Und der Toni hat die ganzen Handwerker unter uns koordiniert. Wir haben 20.000 Stunden selber investiert als Gemeinde. Wir haben Dutzende von Handwerker, von Fliesenleger, von Elektrikern, von Maurern, von was es so gibt halt an Gewerken. Nur wenn du diese Handwerker, wenn du mal ein Haus gebaut hast und die Handwerker kommen einfach zusammen, das ist eine Katastrophe. Das ist echte Katastrophe. Also das geht eigentlich nie gut, weil jeder sagt dem anderen, warum jetzt das nicht funktioniert, was er jetzt machen muss. Ja? Das heißt, es ist nicht miteinander koordiniert. Das ist nicht ausgerichtet. Und so ist es manchmal in der Gemeinde Jesu. Jeder hat irgendwie eine Gabe und fummelt irgendwo rum, aber es kommt nichts zusammen. Und der Architekton ist der, der das zusammenführt. Und der Toni, damals kam ich auch in die Gemeinde und dann bin ich so mit ihm mitgelaufen, habe ich gesehen, wie der das macht zu den Handwerkern, wie der spricht. Übrigens, wenn du da nicht ansetzt, hast du völlig verloren. Wenn du hier nur so kuschelig kommst, bist du weg. Das ist übrigens in der Gemeinde nicht anders. Wenn du nur so kommst und sagst, ja, ich würde mal sagen, könntest du vielleicht mal ein bisschen aufhören, immer so böse zu sein. Vergiss es, ja, so kannst du nicht leiten. Ja. Oder du musst auch mal Ansagen treffen, die klar sind, wo man sagt, das läuft jetzt, du bist zuerst dran, dann bist du dran. Das ist so in einem Bau. Du musst allerdings die natürliche Autorität haben und die kommt dadurch, dass die Handwerker merken, den können wir akzeptieren. Wenn sie dich nicht akzeptieren, hast du echt ein Problem. Aber in der Regel akzeptieren sie deswegen keine Leiter, die Gemeinden, weil die Leiter gar nicht leiten und gesetzt sind dafür. Ja? Und es gibt immer Leute, die dich nicht akzeptieren. Das ist Standard. Das gibt es überall. Ja? Das heißt aber nicht, es war ja bei Christus nicht anders. Es gibt immer Leute, die dich abschießen wollen. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht von Gott gesetzt bist. Okay, und dann ging der Toni so durch den Bau und hat es so ausgerichtet. Und es war ein super Beispiel dafür, die unterschiedlichen Gewerke von Gaben in ein sinnvolles Miteinander zu führen, dass der gesamte Bau gefördert wird. Weiser Baumeister. Das zweite Kriterium eines Apostels, das elementar wichtig ist, er ist ein geistlicher Vater, der fördert. Er ist nicht ein geistlicher Vater, denn Hirten sind auch geistliche Väter. Es gibt großartige Hirten, die sind super geistliche Väter oder Mütter. Das ist super. Das ist aber hier nicht gemeint. Sondern geistliche Väter, die fördern, das ist ein Unterschied. Ich habe sehr viele Leute, die ich begleite. Ich begleite fast niemanden seelsorgerlich. Wenn jemand in einer größeren Ebene seelsorgerlich große Probleme hat, sage ich, du, ich habe hier Freunde in unterschiedlichsten Bereichen, die sind hier 10-mal besser als ich, wenn 10 überhaupt reicht. Die sind richtig gut. Ich bin da... Ja, aber wenn du gefördert werden willst, wenn du sagst, hier stehe ich, ich möchte weiterkommen, ich möchte was entwickeln, das ist was anderes. Darauf würde ich sagen, das ist dann der Bereich. Geistliche Väter oder Mütter, die es auf dem Herzen haben, die ihnen anvertrauten Menschen in ihren Potenzialen und Gaben so zu fördern, dass diese Gaben sich entwickeln und hervorkommen. Das beste Beispiel, das wir haben in der Bibel, ist Paulus und der Timotheusbrief, 1. und 2. Timotheusbrief. Das sind keine Pastoralbriefe, wie es in der Theologie heißt, das sind Apostelbriefe, das ist ein Riesenunterschied. Denn ein Pastor, ein Hirte, ich bin mit genügend Hirten zusammen, hat dieses Gabenprofil fast nie. Das, was Paulus mit dem Timotheus macht, hat ein normaler Hirte nicht auf der Pfanne. Das kann er nicht. Das ist nicht seine Gabe. Und das Schlimme ist, dass wir das nicht wahrhaben wollen und sagen wir dem Hirten, ja, du musst uns jetzt auch noch zurüsten und fördern und so Sachen. Das kann der gar nicht. Ja? Komme ich nachher noch drauf. Das ist nicht wertend gemeint, sondern ergänzend. Prophet, Menschen, die von oben etwas hören und dann etwas von Gott wahrnehmen, als Antenne hineinsprechen. Das prophetische Momentum ist super, super wichtig. Und zwar deswegen, weil es uns aus der Banalität und aus christlichem Schlaf emporreißt. Prophetes heißt wörtlich Prophetes, das ist ein Kompositum zwischen zwei Begrifflichkeiten. Das heißt wörtlich sprechen, stellvertretend sprechen für. Das heißt, Gott will etwas jetzt zur Sprache bringen. Das kann bedeuten, dass Gott sagt, ich sehe hier eine Frau mit so und so alt, wo Gott jetzt dies und das zuspricht. In die Situation hineingesprochen von Gott. Paulus sagt uns, wir sollen danach streben, nach dem Prophetischen, anstelle von sprechen miteinander, weil das unser christliches Leben sehr, sehr beleben wird. Sehr wichtig ist. Ich möchte ein kleines Beispiel bringen, um das zu skizzieren. Wir hatten vor einigen Jahren einen Weihnachtsgottesdienst und im Weihnachtsgottesdienst, der war so kurz am 24.12. am Abend, es war kurz vorm Ende. Ich war schon hinten, so dabei, so kurz jetzt hier die Leute zu verabschieden und so. Das war alles schön in so einer Harmonieebene und das lässt man dann so ausklingen und haben, ja, so schön. Dann kommt eine junge Frau auf mich zu, die prophetisch begabt ist und sagte, heute, da ist jemand hier, der will sich heute umbringen. Man dachte, ja, das ist jetzt wirklich blöd. Die Harmonie, Harmonie ist ein ganz großer Götze in unseren Gemeinden. Also die Harmonie darf doch nicht gestört werden. Der religiöse Ablauf, sage ich jetzt mal, ja, kann ich den jetzt stören? Der Prophet stört fast immer. Ja, das ist der Querdenker. Das ist der Dinge einbringt, die wir nicht hören wollen, die unangenehm sind. Du bist der Mann, der dies und jenes getan hat. Das will kein Mensch hören. Du bist die Frau und so weiter. Aber das brauchen wir, das belebt. Warum ruft Gott? Er will uns ja nicht fertig machen, sondern er will rufen zu etwas. Naja, dann haben wir so hin und her überlegt. Dann läuft gerade der Gemeindeleiter vorbei und sage ich zum, oder Geschäftsführer, der Älteste heißt der bei uns, weil jeden Singular haben wir beendet, weil das nicht biblisch ist, wenn man oben nur eine Person hat. Gemeindeleiter vom, suggeriert es ja. Der Leiter der Gemeinde, das ist unbiblisch. Deswegen haben wir es Geschäftsführer, der Älteste genannt. Und dann läuft eben der Chris vorbei und sage ich zum Chris, du sag mal Chris, wie siehst denn du das? Und meistens sind ja geschäftsführende Älteste so moderate Leute, die dann genau so die Antwort, ja, da musst du jetzt gucken, wie du es machst. Ja. Wie hast du vorhin gesagt, lass dich vom Herrn führen, genau so, ja. Das hat mir jetzt da nicht weitergeholfen, weil ich dachte, ja, so ein Mist, der hätte das Ja oder Nein sagen sollen oder mir gemeinsam irgendwie. Da dachte ich, boah, was wird jetzt sein? Dann kam plötzlich ein Bild hoch, also keins vom Herrn, wie ich so gedacht habe, wenn das jetzt daneben geht, das sind 700 Leute, 200 Kinder vorne und wir gehen jetzt vor und erzählen da was und die Leute sind geschockt und dann werden die Kinder heulend rausgehen aus dem Gottesdienst und sagen, da will sich einer umbringen und so und ganz viele Gäste und dann werden die so Väter von sagen, da gehen wir nie mehr hin in diesen Gottesdienst, das ist ja unmöglich, die ganze Harmonie und so weiter und am Weihnachtsbaum sind die Leute frustriert, so ein Bild kam da hoch und dann habe ich gesagt, komm, wir machen das jetzt. Es war wirklich element kurz vorm Ende, so zwei Minuten später, wenn die Leute einmal aufstehen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ein paar hundert Leute, wenn die aufstehen, das kannst du fast nicht mehr einfangen. Und dann saßen die gerade noch so, dann haben wir gesagt, ja, wir haben da noch kurz eine junge Lady, die möchte was weitergeben. Und dann sagte sie das, heute ist jemand hier, du bist rumgefahren, du wolltest dich schon umbringen. Du hast dir vorgenommen, heute ist dir das Leben zu nehmen und Gott spricht zu dir, über deinem Leben steht Leben und nicht Tod. Die Kinder haben das nicht gecheckt. Das ist auch interessant, wie Gott das machen kann. Kinder hören plötzlich nicht zu. Kann ja auch so passieren, aber Gott hat Ohren verschlossen. Die Kinder, so, und sie waren ja selber damals, was war los und so. Die Erwachsenen, voll offen, die haben alles gecheckt. Solche Ohren, auch die Gäste. 10 Minuten später nach dem Gottesdienst kommt der Mann auf mich zu und sagt, ich bin schon heute rumgefahren, bin schon eingerichtet, weil wollte sich vergasen im Auto, bin schon alles eingerichtet und dachte ich, ach, da gibt es dann noch die Gemeinde da, so Christen und so, geh mal rein. Dieser Mann, das war vor 7, 8 Jahren, den habe ich jetzt am Montag im Schwimmbad getroffen. Der ist jetzt mit dem Herrn unterwegs, das finde ich total super. Wo ich ihn gesehen habe, dachte ich, hey, Gott hat ihn so gerufen. Die Woche darauf, am Sonntag, passierte Folgendes. Wir haben das weitergegeben in der Gemeinde. Und jetzt kam etwas in die Gemeinde hinein, was super wichtig ist, nämlich Ehrfurcht. Ehrfurcht ist deswegen wichtig, weil dann Gott nicht mehr langweilig ist. Wenn unsere Gottesdienste langweilig sind, weil wir die ganze Zeit nur über die Liebe Gottes reden, es wird so langweilig, ist auch therapeutisch groß fraglich. Stell dir mal vor, du bist verheiratet und jeden Sonntag bist du verheiratet? Jeden Sonntag sage ich dir, wie heißt deine Frau? Jutta. Aber wie heißt du?
Klaus.
Also Klaus, vergiss nicht, deine Frau liebt dich. Die liebt dich, paradox manchmal, was erzählt wird, die liebt dich noch doppelt so viel wie letzte Woche und so. Irgendwas, immer spreche ich dir das zu. Wenn du das jetzt, wenn ihr das jetzt hört, nach kurzer Zeit würdet ihr merken, bei denen kann was nicht stimmen. Und genau so checken das Nicht-Christen, wenn die bei uns im Gottesdienst sitzen und die ganze Zeit wird uns eingetrichtert, wie uns Gott liebt. Ich meine jetzt nicht im Sinne von positiv proklamiert, sondern von eintrichtern, weil wir keine andere Botschaft mehr haben, weil wir eigentlich nichts zu sagen haben. Dann nehmen nicht identitätsgestörte Menschen, sitzen da und merken, die haben echt einen Dachschaden. Das ist eine Therapiegruppe. Ja, das ist schwierig, das ist problematisch. Wir verlieren hier übrigens auch junge Leute, die da hocken, oft sind es Männer, die sehen also so einen Therapiekreis, brauche ich jetzt eigentlich nicht. Die haben recht. Dass Therapeute ein wichtiges Momentum in der Bibel ist, Heilung, ist sehr, sehr wichtig. Ich will das nicht schmälern, aber wenn das der Fokus wird, haben wir ein großes Problem. Und jetzt kam etwas Ehrfurcht, es wird, die Langeweile fliegt raus. Und dann beginnt es, das ist echt verrückt, am nächsten Sonntag, bevor du in den Gottesdienst fährst, dann überlegst du, boah, jetzt mit dem Gottesdienst, da ist ja der heilige Gott, es könnte sein, dass er widerspricht. Und habe ich noch vielleicht was zu klären? Versteht ihr, man fährt anders in den Gottesdienst, man denkt, oh, da habe ich jetzt über den Klaus so schlecht geredet, oh, das räume ich jetzt noch aus. Könnte ja sein, dass da einer vorkommt und sagt, Klaus, du hast über ihn schlecht geredet, über den Ruben und so. Der Herr sagt, gefällt mir gar nicht. Und du so, oh, versinkst, da räumst du mal vorher aus, ja. Das meine ich, das Prophetische, versteht ihr, ist sehr, sehr wichtig. Da geht es nicht um irgendeinen charismatischen Sonderdrive, sondern es geht um elementar, dass der Herr unser Herz richtig reinbollert, richtig reinspricht. Das Wort ist ein Hammer, das uns ab und zu wie ein Hammer treffen muss. Ja? Und das Prophetische ist hier, jemand, der eine Gabe hat, das in besonderer Weise zu setzen. Evangelist, das ist ein super Beispiel dafür, wie wir freigesetzt werden müssen aus etwas, was uns gefangen nimmt. Ich glaube, da sind wir fast alle, wenn wir nicht gerade Evangelisten sind, merken wir das. Wir brauchen da immer wieder Inspiration und wir brauchen nicht, dass uns jemand sagt, aber denkt daran, draußen sind so viele verlorene Menschen und dann legen die so eine Last, das ist das hier, gell? Sie legen so eine Last auf und sagen, boah, und wann hast du letztem und so Last. Sondern ein Evangelist, der kommt mit der Vision und kommt gleichzeitig mit dem, boah, hey, der setzt was in uns, wo du plötzlich wieder Freude hast, dies zu tun, den Herrn zu bekennen. Das ist ein richtiger Evangelist, der hat dieses Momentum in sich, in uns etwas zu bewegen, weil Gott sich durch ihn zu uns so bewegt, dass wir wieder mit Freuden da rausgehen. Ich habe mal einen Reinhard Bonnke gehört in Stuttgart und es war, glaube ich, das war die simpelste, also war mit Sicherheit die simpelste Ansprache, die schlichteste Ansprache, so muss man sagen, die schlichteste Ansprache, die ich je gehört habe in einer Pastorenkonferenz. Und zugleich war das die Ansprache, die ich gehört habe, wo ich noch nie erlebt habe sonst, wo kein Pastor, der da war, nicht feuchte Augen hatte plus X oder sogar mehr. Und die Botschaft war von Reinhard Bonnke, denk daran, auch dein Vater, deine Mutter, deine Verwandten, dein Onkel, Tante brauchen Christus, um gerettet zu werden. Das war die Botschaft. Das war echt heftig. Und das Interessante war, das setzte etwas, das kannst du nicht erklären, das bewegte etwas in dir. Ich nenne es auch Freisetzung. Die Wahrheit macht euch frei. Und der Herr sagt, es gibt etwas in dir, wo du Geburtsförderung brauchst, dass eine Freude in deinem Herzen hervorkommt, dass du mit großer Freude Christus bekennst. Denn das ist so, ich habe euch ja erzählt, wie ich zum Glauben gekommen bin. Freudiges Bekennen ist, was Menschen überzeugt. Und nicht so mit dem Gehirn alles durchreflektieren. Und da kommt da irgendeine komische Wurst raus, wo man sagt, boah, hey. Sondern wenn du einfach sagst, also ich bin immer wieder erstaunt, wenn Menschen zum Glauben kommen, bei uns in Gemeinde, vor allen Dingen, wenn die aus völligen nicht-christlichen Backgrounds kommen, wie ich von ihnen lernen darf, wieder diese Ursprünglichkeit der Freude, der Äußerung, so. Ja, das ist total klasse. Das ist beim Evangelisten hier ein ganz wichtiger Punkt. Ihr kennt vielleicht diese nette Geschichte, ein Evangelist und Hirte gehen gemeinsam in die Berge und gehen dort, sind auf einer Hütte und dann am Morgen steht der Hirte auf und denkt, wo ist denn der Evangelist? Dann macht er so die Tür auf und sieht, da hinten rennt der Evangelist entlang, hinterher so ein Grizzlybär. Dann rennt der Evangelist in die Hütte, Grizzlybär hinterher. Der Grizzlybär ist jetzt in der Hütte drin mit dem Hirten. Dann sagt der Evangelist, den macht jetzt schon mal zum Jünger, ich hole schon mal den Nächsten. Ja, so. Also die Unterschiedlichkeit ist ganz nett. Okay, der Hirte, nicht, dass ihr denkt, ich bin gegen Hirten oder so, überhaupt nicht. Nur wir haben das Problem, wir sind völlig überhirtet in unseren Gemeinden und wir haben statt den fünffältigen Dienst den einfältigen Dienst. Wir haben das, was die katholische Kirche, sage ich mal, völlig einseitig fokussiert hat. Das haben wir über die Reformation und auch Calvin und so auf den Hirten fokussiert und haben das in unseren Gemeinden zum Teil völlig übernommen. Aber biblisch ist es überhaupt nicht. Und noch dramatischer ist, wenn du im Neuen Testament gefragt hättest, ich habe das in meinem Buch geschrieben, da könnt ihr das alles lesen, wenn du gefragt hättest, wo ist denn der Apostel in dieser Gemeinde in Hemsbach? Die hätten dir im Neuen Testament eine Antwort geben können. Das war klar. Wo ist der Apostel hier? Ja, klar, hier, der und so. Wenn du gefragt hättest, wo ist denn der Hirte? Die hätten vielleicht gar nicht gewusst, was du meinst. Hirte? Wisst ihr, dass das die einzige Stelle ist, Epheser 4,11, wo der Hirte, Poimae, griechisch als Dienst einer einzelnen Person beschrieben wird. Es gibt Johannes 10, Christus als der Hirte, ist aber nicht du und ich. Dann gibt es die Schafhirten, Lukas 2, die Schafe weideten, also Hirten im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Gabe des Hirten, explizit ausgedrückt als der Hirte, gibt es nur diese eine Stelle. Also muss man sehr aufpassen, wenn man etwas fokussiert in eine Richtung. Der Hirte ist sehr wichtig deswegen, weil er darauf achtet, dass das Miteinander in der Gemeinde, die Herzen sich zueinander verbinden. Da komme ich da noch drauf. Dann schließlich der Lehrer. Der Lehrer ist sehr wichtig, weil er das Wort Gottes so verkündigt, dass du Erkenntnis darüber gewinnst. Da wird nicht nur einfach was Richtiges gesagt, sondern Offenbarung kommt in dein Herz hinein. Das ist ein großer Unterschied. Du checkst plötzlich Zusammenhänge. Wir haben ja bei uns in Kempten, ich weiß nicht, wer einen Horst Stricker kennt, ich war ja Jahrzehnte mit ihm zusammen, ich bin jetzt letzter 50 geworden, habe ich einen Horst auch angerufen, er hat gesagt, du Horst, könntest du zu mir auch kommen und 10 Minuten was sprechen, das war so brillant. Was kommt auf, der ist jetzt, wird jetzt bald 80, was kommt auf dich zu, wenn du in dein sechstes Lebensjahrzehnt einsteigst? Das kann ich ja nicht wissen, ich komme ja gerade 50 und dann hat er das so gesprochen, da waren 50 Gäste da, dann hat er, ich habe das gar nicht bedacht, dass die natürlich auch alle in meinem Alter so plus minus sind, das war richtig klasse. Und das ist ein, Entschuldigung. Und Horst ist wirklich ein brillanter Lehrer. Da merkst du richtig, was das bedeutet, wenn jemand die Fähigkeit hat, biblische Zusammenhänge so zu lehren, dass du merkst, wie der Heilige Geist in die Erkenntnis schenkt, da kannst du dein Leben drauf bauen. Das ist alles andere als Theorie. Das ist absolut, wo du merkst, boah, das sind Dinge, das sind Pflöcke, auf denen ich meine Ehe, meine Familie, meine Identität, mein Beruf, mein Reden, alles gründen kann. Diese starke Hand Gottes, wie der fünffältige Dienst in einem sehr guten Buch beschrieben wird, von Jens Kaldewey. Man kann den Apostel beschreiben in seiner Begabung als jemand, der in der Lage ist, die anderen Finger zu berühren. Du kannst mit dem Daumen die anderen Finger alle berühren. Es ist in der Tat so, dass die apostolischen Leute Elemente von den anderen Bereichen in sich tragen, deswegen die Dinge auch gut miteinander vernetzen können. Das ist sehr wichtig. Ja, der Prophet ist der Zeigefinger Gottes, der sagt, du bist der Mann, dies und jenes ist sehr wichtig, um das zu konkretisieren, hat viel mit, oft mit Ehrfurcht zu tun, mit, boah, Gott ist wirklich da. Der Evangelist, der Finger, der am weitesten rausragt und Menschen für Christus gewinnt. Der Hirte, der Ringfinger, der mit der Gemeinde gleichsam verheiratet ist. Und der Lehrer, der kleine Finger, der noch die tiefsten Dinge im Ohr hervorzuholen vermag. Ja, genau. Also diese Hand Gottes, wenn du versuchst als Lehrer mit dem kleinen Finger die anderen Fingerkuppen zu berühren, du wirst merken, du kriegst es nicht hin. Da siehst du die unterschiedlichen Begabungen innerhalb dessen, was du in deiner Hand hast. Ich möchte diese fünf noch skizzieren. Wenn ihr mir noch 5-6 Minuten gebt, dann komme ich zum Schluss. Skizzieren an einem Unfall, wie wichtig die in der Ergänzung zueinander sind. Stellt euch vor, ihr würdet jetzt hier rauskommen, fahrt nach Hause und an irgendeiner Kreuzung ist ein Unfall. Folgende Szene, da liegt ein schwer verletzter Mann am Boden, eine Blutlache, eine Frau, die so schreiend, also seine Frau, umherläuft. Ein angedätschtes Auto, Bremsspuren, dann noch ein anderes angedätschtes Auto, dann Zuschauer, 10, 15 Zuschauer, das ist so die Szene. Jetzt stellt euch vor, wir gehen mal die Reihenfolge durch, ein Lehrer kommt an den Unfallort, einer, der die Lehrbegabung in sich trägt. Das ist ein Analytiker. Lehrer sind Leute, die Bücher lesen. Der kommt an den Unfallort und sieht Folgendes, das ist die Wahrnehmung. Ich habe das in meinem Buch drin, wie man einen Test machen kann. Was nehme ich denn wahr, wie sehe ich die Dinge? Der nimmt die Dinge, er sieht es und sagt, oh, da ist die und die Bremsspur, die ist so und so lang. Da ist das und das, der Airbag hat gefehlt. Der analysiert die Dinge, das ist wichtig, eine wichtige Gabe. Und er sagt, wenn man das und das bedacht hätte, wenn die Ampel anders gestanden hätte, wenn man das besser bedacht hätte, wäre das zu diesem Unfall nicht gekommen. Ist das unwichtig? Das ist nicht unwichtig, das ist wichtig. Wenn der nach Hause fährt, der Lehrer, dann ist er inspiriert, also mit der Lehrbegabung, und sagt, boah, hey, da muss man mehr, da muss man was tun. Das ist ein Herzensanliegen. Ja? In der Gemeinde haben wir das Problem, als wenn alle Leute, die sich nicht direkt um die Blutlache kümmern, sind herzlos. Das ist so ein Schmann. Und die Leute, die eine Lehrbegabung in sich haben, sagen, also eigentlich denke ich anders, die werden als herzlos abgestempelt und sagen, du hast hier nichts zu suchen. So läuft das in Gemeinden. Es dreht sich alles nur noch um das Hirtenbereich, um das direkte Geschehen, die Blutlache, der Mensch und die Frau, die schreit. Alles das wird gesehen. Aber was ist alles? Das kleine Ding. Der Rest wird nicht bedacht. Ja? Der Lehrer geht weiter. Der Lehrer geht nach Hause oder auf dem Heimweg geht er noch in eine Bücherei vorbei und holt sich ein paar Bücher, die er abends liest, weil er sonst nicht schlafen kann. Ja? Und schaut, wie kann man das in Zukunft verhindern. Wichtige Gabe, wichtige Gabe. Also übertragen, er forscht im Wort Gottes und schaut, wo sind Wege, wo wir dem begegnen können aus dem Wort Gottes heraus. Sehr wichtig. Der Hirte kommt an den Unfallort, ist eindeutig, er sieht, wo am lautesten geschrien wird, da geht man hin. Die Blutlache, die Frau schreit, er beschäftigt sich, er spricht zu der Frau. Er sagt, er nimmt die Personaldinge auf, er tröstet sie, er betet, er guckt, dass ein Sanitäter kommt oder ein Arzt und so, leitet es ein. Wenn er nach Hause fährt, dann hat er die Telefonnummer von den Angehörigen und sagt, ich möchte noch mal bei den Angehörigen vorbeischauen. Super wichtig, oder? Ja? Der Evangelist, der kommt hin, das ist so lustiger, wir haben auch so Evangelisten bei uns, genauso sind die. Ich habe es immer gesagt, morgen, heute, wenn du nach Hause fährst, kann sein, dass du einen Unfall baust, da liegst du tot da. Hast du dich für Jesus heute entschieden? Das ist der Evangelist, ja. Und dann geht er hin und sieht dann die anderen Leute. Ihr seht doch, wie schnell das Leben zu Ende gehen kann, oder? Hier, der ist schon halb tot hier, ja. Den Toten interessiert ihn schon gar nicht mehr, sondern die Lebenden, die jetzt noch zum Herrn kommen sollen. Dann spricht er diese 15 Leute drumherum an und sagt, hey, ihr müsst jetzt heute zum Glauben kommen. Ja, ihr seht doch hier, wie schnell es geht. Du kannst da drüben fahren, auch wieder Autos. Schau, da kannst du, genau. Das ist so der Evangelist, auch wichtig. Der Prophet ist der, der kommt an den Platz und sagt, boah, das habe ich doch gestern geträumt. Genauso habe ich geträumt, dass so ist es hier, ja. Das hat mir doch der Herr gezeigt. Und dann hatte ich doch den einen mit der Uhr und mit dem karierten Hemd oder so. Und dem sollte ich doch das und das sagen. Dann geht er auf den zu und er folgt dieser Spur dessen, was Gott ihm so gezeigt hat. Und er landet Treffer. Das ist ganz interessant, wo Leute über 14 sagen, wie kann das sein, dass du das weißt? Dabei bist du nur Bode. Wenn er nach Hause fährt, macht er den Funk an und hört noch mal rein ins Radio, wo der nächste Unfall ist, wo im prophetisch dann der Gott hinführt. Ja. Der Apostel, was macht er? Und das ist genau wieder das, was oft fehlt. Apostolische Menschen kommen an den Unfallort und schauen sich um und denken, was hat das jetzt mit dem Reich Gottes zu tun, mit diesem Schiff? Du bist auf dem Schiff und du wirst im Namen des Königs unterwegs. Dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Was heißt denn das hier? Und jetzt guckt er sich um und sieht, oh, das sind ja schon Hirte. Der steht da gerade so am Rand, der traut sich nicht reinzugehen. Dann spricht er den Hirten an und sagt, du hast doch wirklich das Herz, kümmere dich um die Frau. Ja, mach du das, mach du das, das ist wichtig, dass du das jetzt machst. Und dann sieht ein Evangelist, na, schau mal da die Leute, das ist doch jetzt die Chance, doch der Kairos ihnen zu sagen, morgen kannst du da liegen und irgendwann stirbst du auch, bist du bereit für die Ewigkeit. Also das heißt, er schaut, wie setzen wir das in Gang, dass das miteinander kooperiert und zusammen das, was jetzt Gott hineingelegt hat, auch zur Geltung kommen kann. Ihr habt die ganzen Folien übrigens, sind alle im Buch drin. Ich würde euch einen Special-Sonderpreis machen, weil dieses Buch kommt in der zweiten Auflage, allerdings erst in einem halben Jahr. Ihr könnt es für 10 Euro haben, kostet normalerweise mehr, aber 17,80. Aber ihr könnt es gern für das mitnehmen. Zum Schluss noch zwei Folien, dann beenden wir und machen Kaffeepause, oder? Oder soll ich alleine noch mal meinen Kaffee demonstrativ hier? Nein, nein. Also dieses Bild hier, das zeigt Folgendes. Dieser fünffältige Dienst zeigt etwas Phänomenales, was grundsätzlich in unseren Gemeinden ist. Das ist die Unterschiedlichkeit und dass kein Einzelner die Unterschiedlichkeit so gerecht werden kann, dass eine Einzelperson das machen kann. Das nächste, was es zeigt, ist eine Ältestenschaft, die nicht skizziert wird durch den fünffältigen Dienst. Die Ältestenschaft und der fünffältige Dienst. Der fünffältige Dienst soll der Ältestenschaft helfen. Und möglichst gut ist es, wenn in der Gemeindeleitung viele Gabenträger drin sind vom fünffältigen Dienst. Das ist ja logisch. Ja? Deswegen sind fitte Gemeinden in der zweiten Auflage, übrigens auch Brüdergemeinde, kommt jemand aus unterschiedlichsten Kontexten, die schreiben, wie haben sie das in ihrer Gemeinde gemacht. Also wir bei uns in der Gemeinde Kempten war für uns ganz klar, wenn wir gefragt haben, neue Pastoren einsetzen, anstellen, neue Leute in Ältestenschaft, in Diakonat. Wir haben immer überlegt, was brauchen wir noch in Bezug auf Ergänzung zum fünffältigen Dienst. Ja? Wir brauchen nicht drei Hirten, dann immer noch einen Hirten, noch einen, nee, nichts, sondern wir brauchen Förderer. Wir brauchen und so. Und dann unsere Gemeinde, was brauchen wir jetzt hier, ja, damit eingerenkt wird, in welchem Bereich. Also der Apostel hat diese Gabe, das apostolische Momentum, das miteinander zu verbringen, dieser weise Baumeister. Dann der Hirte und der Evangelist, ich habe die bewusst in diametral entgegengesetzt. Da sieht man auch die Unterschiedlichkeit, die ziemliche Spannungen hervorrufen kann, denn der Evangelist sagt alle raus und der Hirte sagt alle rein. Ja, raus oder rein? Ich war mal auf einer Evangelisation, da schreit plötzlich einer, ihr seid doch alles Christen hier, ihr müsst alle raus und so. Da dachte ich, eigentlich hat er recht. Ja, so ein Evangelist kann manchmal ausflippen, dass wir immer die ganze Zeit nur in der Bude hocken und uns immer schulen und draußen sind die Menschen verloren. Aber wir brauchen beides. Gell? Es gibt in Afrika Gemeinden, da sitzen 10 in der Gemeinde, 200 sind immer auf den Dörfern und da fehlt das andere Momentum, was der Hirte stark hat. Prophet und Lehrer ist auch ein ganz interessantes Spannungsfeld. Der Lehrer sagt, boah, ich bereite mich vor, ich höre von Gott. Es gibt ja im charismatischen Kontext gibt's Leute, wenn die hören, ja, die Predigt habe ich vor 2 Monaten vorbereitet, dann können die sich überhaupt nicht vorstellen, dass die vom Geist Gottes inspiriert sein kann. Das muss so aussehen, erst im Nachhinein weißt du, was du eigentlich gesagt hast. So. Also jetzt, Gott gibt es dir jetzt in diesem Moment und das soll dann die Unmittelbarkeit des Geistes demonstrieren. Das ist totaler Blödsinn. Das ist bei Menschen, gibt es Menschen, bei denen ist es so, aber Gott, der Heilige Geist kann genauso schon 2 Monate vorher reden, wenn du betest und dir sagen, das und das damit beschäftigst, es kann beide sein. Und es hat mit unterschiedlichen Gaben zu tun, mit unserem Typus, mit unseren Charakteren, mit der Art, wie wir so designt sind und so weiter. Und der Prophet ist halt jemand, der ist auch nicht so präziser als, sondern der sagt, du, das so und so. Und dann sagt vielleicht der Lehrer, boah, das muss aber ein bisschen genauer noch formuliert werden. Natürlich genauer, aber die Dynamik des Propheten brauchst du als Lehrer damit, ja, es muss zusammenkommen. Letzte Folie hier ist das hier. Das ist übrigens der kleine Test. Da kommen wir, glaube ich, dann bei den Fragen drauf, wie sich das der Gemeinde implementiert. Das ist so ein kleiner Test, der im Buch ist, der ziemlich simpel dir zeigen kann, wohin tendiere ich stärker und schwächer. Und interessant ist angemerkt bei diesem Test, da wo du besonders stark hintendierst, das sind Dinge, die du fördern solltest. Wo du am wenigsten Ausschlag hast, das ist nicht, was du fördern solltest. Das ist auch ein Käse. Dinge, die du nicht kannst, sollst, musst du nicht fördern, sondern du sollst da gut sein, was Gott dir hineingelegt hat. Ja? Also förder die Gabe, die in dir ist und nicht die Gabe, die du nicht hast. Ja? Ich habe mal gedacht, ich muss auch mal Gitarre spielen können. Damals so mir eine Gitarre gekauft und habe da angefangen. Der Freund von mir, der Axel, der kann super Gitarre spielen. Dachte ich, jeder Christ muss Gitarre spielen. Und dann saß ich da so und habe da... Und es reicht zur Ehre, sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, seit er in uns lebt. Das reicht ja auch, oder? Mehr braucht man nicht singen. Und das ist E und D. Das traue ich mir noch hin. Und mehr ging nicht, ja. Also es ist nicht wirklich eine Gabe, ja. Das ist ein Krampf. Für dich selbst ist es ja okay, aber wenn ich damit euch beglücken würde, würdet ihr sagen, also was ist das denn jetzt gewesen? Und interessant ist, da wo du am wenigsten Korrespondenz zu hast mit deinem Wesen, das kann oft, sind es die Menschen, die diese Gaben haben, die dich am meisten nerven. Und das liegt gar nicht daran, dass die so schrecklich sind, sondern es liegt oft daran, dass sie einfach nur anders sind, anders begabt. Also ich bin ja auch mehr Lehrer als Prophet und mich können prophetische Leute auch nerven. Dieses sporadische so reinspringen, also mich nervt zum Beispiel, da hast du eine Sitzung und da hocken die Propheten mit drin, da weißt du schon genau, die checken jetzt gar nichts und eine Woche später kommen sie und sagen, boah, ich habe ja vom Herrn noch 3 Eindrücke, die wieder alles über den Haufen werfen. Aber mittlerweile habe ich gemerkt, man muss das hören, weil oft Gott so redet, das hat auch mit Demut zu tun und so weiter. Okay, also diese letzte Folie hier, die ich jetzt noch vor der Pause, bevor ihr Kaffee trinken dürft und die Entlastung des Bauches Folge leistet. Das ist ein wichtiges Bild, das zusammenfasst. Also Leitungsteam ist immer plural gedacht, das ist klar, vom Neuen Testament her ist Leitung Ältesten immer nie im Singular genannt, sondern die Leiterschaft wird immer als Gruppe bezeichnet. Das heißt, das ist ganz wichtig, also Leitungsteam. Und das ist möglichst gut, wenn wir da den fünffältigen Dienst drin haben. Menschen mit Begabung. Denn dann wird Folgendes passieren, wenn du zum Evangelisten unten rechts zum E gehst, evangelistische Begabung, der macht dann Alpha-Kurse, der macht Straßeneinsätze, macht evangelistische Gottesdienste. Links ist der Pastor, ich nehme nur mal die 2 jetzt raus, der Hauskreise, pastorale Fürsorge, Seelsorge. Jetzt stell dir vor, hier unter uns sind Menschen, die haben ein seelsorgerliches Herz. Und ich wäre jetzt Hirte und würde sagen, Geschwister, die unter euch, die hier ein Herz haben, die Gabe der Barmherzigkeit ist auch interessant, das ist eine Gabe. Nicht jeder muss in dieser gleichen Weise barmherzig sein. Wenn du an einen Unfall kommst, du siehst die Blutlache mit dem Menschen, denkst, was stimmt bei mir nicht, dass ich in erster Linie da hingehe, vielleicht musst du das gar nicht. Das ist echter Käse, zu sagen, da wo am lautesten geschrien wird, müssen wir hingehen. Denn die anderen Menschen sind verloren oft. Ja? Vielleicht will Gott hier. Also von der Perspektive Gottes ist es genauso wichtig. Und dass du dann vielleicht merkst, dass du merkst, der eigentlich, ich werde jetzt aufgerufen, in den Seelsorgekurs zu sein, aber eigentlich ist mein Herz ganz woanders. Eigentlich liegt mein Herz darin, dass ich Menschen mit dem Evangelium vertraut machen möchte. Ja? Und wenn wir jetzt fünffältig reingehen in die Gemeinde, deswegen seht ihr diese Vernetzung. Die Leute können andocken an den unterschiedlichen Bereichen, was ihnen gemäß ist. Wenn die Leute nicht andocken können mit ihren Gaben, wenn die nicht freigesetzt werden, dadurch, dass man sagt, hey, wir gehen jetzt, machen den Straßeneinsatz und das evangelistisch, da haben wir Leute, die haben das auf dem Herzen, da könnt ihr andocken, da könnt ihr mit dabei sein, ein Teil sein, dann hat es ja folgenden Effekt. Überall, wo du merkst, da kann ich dabei sein, weil Gott mich hier gesetzt hat, weil ich hier eine Gabe habe, da bist du gerne drin. Da hast du plötzlich Zeit. Fast alle Menschen, die sagen, sie haben keine Zeit, das sind Schmarrn. Und ich kenne Leute, die 60, 70, 80 Stunden zum Teil arbeiten in der Woche. Wir haben Zeit. Jeder von uns hat 168 Stunden. Jede Woche. Es ist primär eine Frage der Prioritätensetzung. Und es ist so, das verstehe ich auch, ich bin da nicht anders. Ich muss nur zu mir ehrlich sein, wenn jemand mich wo reinnehmen will, etwas, wo ich überhaupt keine Lust habe, wo ist nicht meinem Typus gemäß, dann sage ich, ich habe keine Zeit. Habe ich auch nie Zeit, ich habe nie Zeit. Ich habe immer was zu tun. Aber wenn ich merke, da spricht was an, wo ich merke, hey, das ist was, wo Gott mich mit beruft, habe ich plötzlich Zeit. Weil ich meine Prioritäten neu setzen will. Da sage ich, ja, dann mache ich einen Kinobesuch, nehme ich raus und das und Fernsehglotzen muss ich auch nicht und so, ja. Dann habe ich Zeit. Und dann setzt sich was frei, weil du wieder gern dabei bist. Deswegen ist das Fünffältige so elementar wichtig. Und auch was jetzt elementar wichtig ist, ist der Kaffee da drüben. Danke, dass ihr so gut durchgehalten habt. Wir machen jetzt Viertelstunde oder maximal. Also wir haben jetzt 14 Minuten vor 11, dann würde ich sagen, lasst uns 13 Minuten Pause machen. Ja, also wir machen um 11 dann weiter. Genau.